Ich muss auch gerade einen Schluck trinken, mein Mund ist so trocken.
Wir trinken ja auch nie in diesem Podcast.
Manche Leute trinken ja so, ne? So. Und manche beißen auch von der, also wenn die eine Gabel im Mund haben, dann kommen die mit den Zähnen da immer gegen.
Finde ich ganz furchtbar.
Hassig, wie die Pest.
Ganz furchtbar.
Herzlich willkommen zu Herrengedeck.
Etwas, was ich nicht furchtbar finde, ist unser Podcast, Herrengedeck. Herzlich willkommen.
Herrengedeck, der Podcast.
Wow, einfach nur wow.
Schön, dass ihr bei uns seid. Wo solltet ihr auch sonst sein?
Ehrlich gesagt, an wie eine Ewigkeit, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Fühlt sich an wie 2 Wochen quasi, als wir das letzte Mal hier zusammen saßen und einen Podcast aufgenommen haben. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr eingeschaltet habt auf iTunes, Deezer, Soundcloud und YouTube. Und jetzt habe ich mich gerade selber gefühlt wie Thomas Gottschalk.
Weil du immer das Gleiche
sagst? Ich freue mich, dass sie eingeschaltet haben.
Ach so.
Wobei, wenn ich gesprochen hätte wie Thomas Gottschalk, dann wäre es irgendwie so gewesen, so, wir freuen uns wahnsinnig, Laura und
aber
ich.
Aber es ist ein bisschen bayerisch dran. Warum ist denn das so?
Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Ich liebe ja deutsche... oh, warte, lass mich kurz überlegen. Es gibt viele Menschen, die bringen Akzent und Dialekt durcheinander.
Mhm.
Das ist ganz wichtig. Akzent heißt, wenn du zum Beispiel in der deutschen Sprache einen spanischen Einschlag
genau.
hast, also wenn es aus einer fremden Sprache kommt, und Dialekt ist eine regionale
Einfärbung. Aber es gibt doch auch ein Regiolekt. Was ist das denn?
Ich glaube, das ist ein Zug von der Deutschen Bahn, oder?
Ah ja.
Der Regiolekt. Ich fahre heute nach Köln. Ach, und fährst du mit dem ICE? Nee, ich
habe Regiolekt.
Leider bloß. Ganz genau. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns abonniert und bewertet, liebe Freunde. Am liebsten natürlich auf iTunes, unserer Homebase quasi. Das ist so ein bisschen wie, wir sind wie so Zirkustiere.
Mhm.
Wir machen so eine kleine Vorführung. Wir stehen in der Mitte der Manege. Und die Leute, unsere Hörer, ihr, wenn ihr so außen steht, ihr seid die, die dafür bezahlen. Und das macht ihr, indem ihr abonniert und bewertet.
Denn und das hilft macht uns. Ihr bisher auch richtig gut.
Richtig
das muss
gut.
man auch einfach mal sagen.
Kommt mal ganz kurz her, wir streicheln euch mal kurz.
Das habt ihr dürft uns streicheln, uns Zirkustiere.
Welches Zirkustier bist du?
Ein kleines Pony mit sehr kurzen Beinen.
Wirklich? Das hätte ich jetzt gesagt. Warum bist du ein Pony?
Weil ich so kurze Beine habe.
Das kann ich jetzt an der Stelle nicht bestätigen, aber okay. Und was ist dein Kunststück, was du kannst?
So ganz schnell im Kreis drehen als Pferd.
Wird dir dann nicht schlecht?
Doch.
Da gibt es einen interessanten Fakt dazu. Pferde können ja nicht kotzen. Deswegen kannst du dich ganz schnell im Kreis drehen. Wenn ihr mal was ganz Krasses seht, sagt jemandem, wenn ihr ihm davon erzählt, ich habe schon Pferde kotzen sehen. Das heißt nämlich, dass man was gesehen hat, was eigentlich gar nicht unmöglich ist.
Toller Spruch. Und was wärst du denn jetzt? Ein Pferd geht nicht mehr, bin ich schon.
Also in der Schule mussten wir immer sagen, was wir für ein Tier sind oder wären.
Warum?
Ich weiß auch nicht. Habt ihr das nie in der Schule gemacht? Welches Tier wärst du? Welche Farbe wärst du? Welches Essen wärst du, wenn du ein Essen wärst?
Ja, weiß ich nicht mehr. Ich habe immer gesagt,
ein Puma. Hat eine schwarze Raubkatze. Schwarz wegen meiner Haare. Siehst du, ich habe den Genitiv benutzt.
Mhm.
Nicht wegen meinen Haaren, sondern wegen meiner Haare.
Intelligent von dir. Klug.
Und vielleicht, weil ich mich sehr elegant Nee, das kann es nicht sein.
Gibt es ein Tier mit unfassbar schlanken Fesseln? So eine Gazelle.
Eine Gazelle. Vielleicht bin ich eine Gazelle. Das ist der erste Zirkus, wo ein kleines Pony mit kurzen Beinen und eine Gazelle die Hauptrolle spielen.
Ja.
In diesen Zirkus würde ich nicht reingehen.
Der heißt
Herrengedeck und ihr seid drin. Herzlich willkommen.
Manege frei. Ariana und Laura.
Ich stand neulich übrigens auch in der Manege, weil ein Freund mir eine ganz wichtige Frage gestellt hat. Der hat mir geschrieben, das hat mich unter Druck gesetzt.
Und du warst in dem Moment in einer echten Manege?
Nee, ich habe mich aber gefühlt wie im Scheinwerferlicht.
Ach so.
Weil er hat mir Nachricht geschrieben und meinte, Ariana, du hast doch immer so gute Kontakte. Und ich dachte, heilige Scheiße, was kommt denn jetzt? Was muss ich ihm jetzt klar machen? Manchmal denken Leute ja von uns, finde ich, also Freunde denken manchmal von mir, ich kenne wahnsinnig wichtige und berühmte Leute.
Ich wurde auch am Wochenende gefragt, ob ich nicht Rolling Stones Tickets irgendwo herkriege.
Nee, zum Beispiel.
Ich glaube nicht.
Du hättest aber sagen können, du rufst die mal ganz kurz an. Warte mal, ich rufe kurz an und frage, ob es geht. Und danach eine Minute so, nee, sorry. Ich habe es versucht, aber es ist leider nicht möglich.
Aber so auf Englisch hätte ich mit denen gesprochen, ne?
Hey, can you give me some tickets for my friends?
Hello, Rolling Stones.
This is Laura. You're a good friend of yours. Nee, ein Freund hat mich tatsächlich gefragt, hey, Ariana, du hast doch immer so super gute Kontakte. Ich krieg bald Besuch und hab keine Gästematratze. Kennst du nicht irgendjemanden, wo ich billig... Ist kein Scheiß. Diese Frage habe ich wirklich bekommen.
Wow.
Freund von mir brauchte eine Gästematratze und meinte, wo kriegst du so schnell eine günstige Matratze her? Und da habe ich tatsächlich gesagt, du wirst es nicht glauben, aber tatsächlich kann ich dir wirklich weiterhelfen. Denn wir haben ja einen sehr sympathischen Kooperationspartner, Casper, der auch diese Folge Herrengedeck präsentiert. Und die haben nicht nur für meinen Freund ein Geschenk gehabt, sondern auch ein super Geschenk für euch alle.
Ja, und zwar ein richtig cooles. Das Coolste eigentlich, denn, tada, Manege frei. Normalerweise, ne, kauft man eine Matratze, Und wenn sie nicht gut ist und ihr das Gefühl habt, oh, ich schlafe aber hier auf einem kleinen Brett drauf, habt ihr ein Pech gehabt, schlaft ihr halt für den Rest eures Lebens drauf auf diesem Brett. Bei Casper, da kann man aber 100 Tage den ganzen Spaß ausprobieren und halt gucken, ob das einem gefällt oder nicht. Und falls nicht, dann kann man die ganz easy zurückgeben. Kriegt man komplettes Geld wieder zurück und... Das finde ich am allerschönsten. Es wird abgeholt. Ihr müsst nicht gucken, in welchen großen Karton packe ich denn jetzt diese Matratze und schicke sie los. Nein, sie wird von euch zu Hause abgeholt. Finde ich ganz toll.
Dass man das Geld zurückkriegt, wenn sie einem nicht gefällt, das stimmt. Ich finde daran nur traurig, dass man sehr, sehr wenig Geld zurückbekommt. Das liegt einfach daran, dass die Casper-Matratzen auch relativ wenig Geld kosten. Im Durchschnitt kriegt ihr so eine Matratze ja für 1000 Euro. Bei Casper fängt es bei 400 Euro an. Richtiges Schnäpperchen gemacht. Lieferung ist außerdem kostenlos in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Also, Risiko ist schon mal null und eigentlich gibt es auch keinen Grund, dass die Casper-Matratzen euch nicht gefallen. Die haben nämlich so eine sehr ausgefeilte Technologie, einen Memory-Schaum. Der passt sich eurer Körperform an, sodass die Matratzen weder zu hart sind noch zu weich.
Also ihr merkt es gerade selber, Leute, ihr könnt nur gewinnen. Es sind nur Pluspunkte für euch dabei. Deswegen hat auch das Time Magazine, die Casper-Matratze...
You have to pronounce it in English, please. Do it again.
Okay, it's the Time Magazine.
Top.
Wow, hat die Casper-Matratze zur Erfindung des Jahres 2015 gewählt. Wow. Und damit ihr das so ein bisschen selber ausprobieren könnt, kriegt ihr als Herrengedeck-Hörer, die besten Hörer from the world, 50 Euro geschenkt beim Kauf einer Matratze. Und zwar ganz einfach auf www.casper.com. Da klickt darauf und mit dem Code HERRENGEDECK kriegt ihr 50 Euro Preisnachlass. Also casper.com/, das ist der Schrägstrich, HERRENGEDECK.
Ist das schön.
Ja, toll.
Ich muss zugeben, sobald wir in unserem Podcast eine Minute mal nicht über uns reden, werde ich schon so ganz unruhig auf meinem Stuhl und denke so, jetzt muss es aber langsam auch wieder über uns gehen.
Geht das so?
Ja.
Hast du ein Geltungsbedürfnis? Würdest du das von dir auch sagen?
Nein, absolut nicht. Deswegen bin ich auch nicht bei den Medien. Wir fangen ja diesen Podcast immer mit einem Fakt über uns jeweils an.
Oh ja.
Und das freut mich, das beruhigt mich auch wieder. Das heißt, wir können jetzt wieder über uns reden. Wir knobeln aus, wer von uns anfängt, jedes Mal mit einem kleinen Spiel. Und Laura hat es schon gesehen. Ich habe heute zwei kleine
Zettel.
Guck mal, Wahlen. Überall sind gerade die Wahlen Thema. Frankreich, ich finde auch immer noch in den USA. Ich glaube, die nächsten 4 Jahre werden die USA-Wahlen noch Thema sein. In NRW wurde gerade gewählt. Und deswegen wird auch bei uns heute mit hier kleinen Stimmzettelchen gewählt. Hab zwei kleine.
Wer hat die Stimmzettel geschrieben? Oder?
Ich habe die geschrieben.
Ach so, cool.
Aber die sind gültig. Auf einem steht Erster und auf einem steht Zweiter.
Mhm.
Und wir ziehen jetzt und wer den Zettel mit Erster hat, muss mit seinem Fact anfangen. Du darfst ziehen.
Na gut. Ich habe Angst. Erster. Ich bin immer das... ich sag dir mal was. Ich bin nie Erster im Leben irgendwo gewesen. In meinem ganzen Leben noch nicht. Ich war nie in der Schule irgendwie die Beste als Erstes. Ich war nie mit der Klassenarbeit als Erstes fertig und konnte halt alles abgeben.
Bei der Geburt warst du als Erstes. Du wurdest vor deiner Schwester geboren.
Ja gut, das stimmt. Aber die wurde auch 13 Jahre später. Also das finde ich jetzt...
Gut, da hast du recht.
Aber in diesem Podcast habe ich das Gefühl, bei egal welchem Spiel, ich bin immer die Erste. Aber es ist schön für mich.
Soll ich dir so eine kleine Herrengedeck-Krone basteln? Mit so Bier- und Schnapsflaschen?
Wo eine Eins
draufsteht? Apropos, ganz kurz, man kann es sein, dass wir noch gar nicht angestoßen haben.
Ja, du hast total recht. Warte.
So.
Cheers.
Cheers.
Warte, ich muss kurz einen Schluck trinken.
Mhm. Okay. Na dann, schieß los.
Okay, also. Mir ist was aufgefallen. Und zwar tatsächlich neulich, als ich mit dir telefoniert habe, Ariana. Das ist halt das Witzige. Das ist mir aufgefallen, dass ich das immer so mache. Es gibt ja manchmal so Momente, da telefoniert man und andere Leute kriegen das mit. Jetzt nicht eure Freunde unbedingt.
In der Bahn, wo du am liebsten genau, nicht aufhältst.
Genau, richtig. Mal wieder in der Bahn. Da ist es passiert.
Nein, nicht wirklich.
Doch, natürlich.
Okay, ganz kurz.
Lauras Bahngeschichten. Geschichten von Laura aus der Bahn.
Es ist wirklich wieder in der Bahn passiert. Oh Gott, es ist ein Muster. Ja. Es ist ein erkennbares Muster.
Ja, ja. Und wenn du irgendwann in die Psychiatrie eingeliefert werden solltest und aus irgendeinem Grund fragen die Ärzte dann nicht deine Eltern, sondern mich, ist ihnen irgendwas aufgefallen bei Laura, bei Frau Larsson in den letzten Jahren, sage ich, also eigentlich nicht, das war eigentlich alles gut, aber eine Sache finde ich sehr komisch. Sie scheint so eine Manie zu haben mit der Bahn. Sie erzählt ständig Geschichten aus den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich glaube, das stimmt
ja,
was nicht.
Ja, weil ich ja sonst nur zu Hause bin. Das ist
weil
ja die einzige Zeit, wo ich unter anderem...
Alles klar.
Das ist nämlich, glaube ich, der Punkt. Und da gibt es manchmal Situationen, ob es jetzt in der Bahn ist oder woanders, da telefoniert man und andere Leute kriegen es mit. Und das ist halt super unangenehm generell schon, finde ich, weil Leute in der Bahn komisch, ich gehöre dazu, ich gucke komisch, weil Leute da laut halt telefonieren, finde ich eigentlich eine Frechheit.
Siehst du dann so ganz scharf die Luft, also
So, genau, so bin ich. Und auch mich haben oder beobachten Leute und die kriegen ja auch mit, die hören ja auch zu, da kannst du mir sagen, was du willst, die hören zu, worüber ich dann telefoniere in dem Moment, egal wie leise ich sein will. Und ich kann nicht leise sein, weil dieses Rattern der Bahn ja unfassbar laut ist und da ist noch irgendwo ein Fenster auf und das geht ja gar nicht. Also musst du lauter sprechen und in der Bahn, die ist auch dafür bekannt, dass es sehr viele Funklöcher gibt.
Oh ja.
Und so ein Gespräch manchmal einfach abbricht.
Dieses WLAN, was angeblich in Berlin geben soll, in den öffentlichen.
Das ist ja nur an den U-Bahnhöfen.
Gut, liegt okay. Wahrscheinlich daran, dass ich Auto fahre.
Ja, du hast gar keine Ahnung, glaube ich. Ne? Okay, cool.
Das ist wie so eine Welt, zu der ich gar keinen Zutritt habe. Nee. Das ist so ein bisschen wie, als wärst du Harry Potter und würdest in der Harry Potter-Welt leben und ich bin ein Muggel. Ich bin so ein sterblicher, menschlicher und diese ganzen Zauberwesen, diese ganzen U-Bahn-Gäste, von denen du mir erzählst,
sind
so,
dir total fremd.
Aber ich hänge an deinen
Fabelwesen.
Lippen. Fabelwesen. Ja. Ich sitze vor dir und lausche gespannt deinen Berichten aus der Harry Potter-U-Bahn.
Genau. Und in dieser Harry Potter-U-Bahn hat man oft keinen Empfang und das Gespräch, was man gerade laut geführt hat, vor allen Leuten bricht ad hoc ab. Und das wird eine ganz unangenehme Situation, weil, also ich es peinlich finde, dann zur Schau zu stellen, dass da plötzlich niemand mehr am Telefon dran ist. Man müsste sich ja dann verwundert fragen, oder oh nee, kein Empfang. Man müsste ja quasi mit sich selbst sprechen in dem Moment, weißt du? Also telefoniere ich konstant weiter.
Das ist nicht dein Ernst.
Es ist, das mache ich immer so. Wenn die Verbindung abbricht in der Bahn und ich telefoniere und dann niemand mehr am Telefon ist, dann tue ich noch so und dann sage ich du, okay, dann würde ich einfach, ich rufe dich später einfach, ich rufe dich später nochmal an, gut, nee, ach so, nee, das ist überhaupt nicht schlimm, ja, okay, gut, bis, also, gut, okay, alles klar, gut, tschüss, und dann lege ich auf und dann tue ich souverän so, als hätte ich mich nochmal verabschiedet und als wäre nicht meine Verbindung abgebrochen, das mache ich. Und neulich habe ich glaube, dass das noch mehr Leute machen, glaube ich wirklich. Weil ich habe neulich jemanden gesehen, der das nicht gemacht hat, aber das war auch ein ganz komischer Typ, der hat immer zu, also der hatte irgendwas ganz Wichtiges vor auf jeden Fall an dem Abend und zwar mit einem internationalen Freundeskreis, denn er hat auf verschiedensten Sprachen Sprachnachrichten immer zugeschickt und auch laut abgehört. Und während er die laut abgehört hat, hat er darauf auch reagiert. Also die lief halt so und er so, aber er war allein, also hat er voll die Selbstgespräche in dem Moment geführt und alle haben richtig komisch geguckt und er hat dann aber zwischenzeitlich zwischen seinen Sprachnachrichten auch telefoniert und er hatte genau dieses Problem, nämlich dass die Verbindung abgebrochen ist. Und
das hast du woran erkannt? Dass die Verbindung wohl
abgebrochen. Weil er dann aufs Handy geguckt hat und gesagt hat, oh scheiße, kein Empfang, was mache ich denn jetzt? Er hat mit sich allein gesprochen und es war super awkward und unangenehm.
Meinst du?
Ja. Also ich fand es komisch. Obwohl es eine ganz normale Reaktion darauf eigentlich war. Wenn man alleine in der Wohnung wäre, hätte keinen Empfang, dann würde man auch sagen, oh scheiße. Weißt du?
Ja.
Aber vor anderen Leuten, nee.
Aber darf ich eine Rückfrage dazu stellen?
Natürlich.
Bist du wenigstens so schlau und hast dein Handy
auf lautlos?
Auf lautlos. Ja. Weil ich habe nämlich mal den Fehler gemacht, ich habe mich mit einem Ex-Freund von mir getroffen, so kurz nach der Trennung und wollte ihm dann zeigen, hey, I'm an independent woman, I have a lot of other boys now in my life. Und wir haben uns getroffen, um zu reden. Und dann meinte ich irgendwann so, ganz kurz, es gab einen Anruf. Und dann habe ich mein Handy in die Hand genommen. Und habe dann halt, du, klar, wir können es gleich treffen. Ich bin gerade noch verabredet, aber kein Problem gleich. Und während ich dieses fiktive Telefonat geführt habe, habe ich halt eine SMS oder so bekommen. Und mein Ex-Freund hat mich halt angeguckt und ich weiß nicht, was er gedacht hat. Ich habe versucht, das ganz schnell zu überspielen, weil ich wollte ihm halt vorspielen, dass er gerade mich ein anderer Typ anruft. Ich ganz schnell nach der Trennung wieder jemanden neuen habe. Habe leider nicht daran gedacht, dass man das Handy lautlos stellen muss, weil der andere sonst leider merkt, dass da gar keiner dran
ist. Das ist sehr peinlich. Nee, es ist, ich habe mein Handy
immer. Du bist auf dem Profi-Level.
Ich habe mein Handy ja immer auf lautlos.
Aber ganz ehrlich, du bewegst dich auch so viel in den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass ich mich wundern würde, wenn du daran nicht gedacht hättest.
Ich denke an alles. Ich bin da immer richtig gut prepared. Auf jeden Fall. Bevor ich in eine Bahn steige, müssen echt Vorkehrungen getroffen werden.
Finde ich schön.
Ist so. Ja, das ist mein Fact. Aber ganz ehrlich, ich könnte mir auch vorstellen, ich bin ja nichts Besonderes mehr, habe ich ja gemerkt. Ich bin ja kein besonderer Mensch, denn wir haben ja so viele Nachrichten bekommen letztes Mal, dass sich ganz viele Leute selber interviewen, besonders...
Finde ich wirklich krass.
Oder
egal was, wirklich manchmal
kann ich. Falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, ich habe in der letzten Folge als Fact gesagt, dass ich mich oft selber interviewe zu Hause und als verschiedenste Persönlichkeiten. Und besonders schön fand ich dann, jemand hat geschrieben, dass sie, und das mache ich auch, dass sie, wenn sie kocht, auch so tut, als wäre sie in der Kochshow. Und so moderiert was. Okay, dann macht ihr ein bisschen Chili rein, das rührt ihr schön um, muss ungefähr 3 Minuten köcheln. So, und das mache ich auch. Und ich wette, dass jetzt wieder ich nicht besonders bin, weil eigentlich stört es mich ein bisschen, dass ich so unbesonders bin. Fast.
Ich bin gespannt, wie viele Nachrichten wir diesmal bekommen, dass die Leute das auch machen.
Also falls ihr auch manchmal so tut, als wäre jemand am Telefon, weil die Verbindung abgebrochen ist, dann schreibt uns das bitte auf allen möglichen Plattformen.
Gebt uns ein Kommi.
Ja, bitte.
Ein Däumchen wäre ein Träumchen.
Jetzt du, Ariana.
Ich habe das Gefühl, ich muss nicht auf meinen Wahlzettel hier gucken.
Nö.
Ach, zweiter steht drauf. Dann bin ich wohl dran mit meinem Fact. Mein Fact ist mal wieder aus meiner Jugend.
Laura und ich sind so in den 80er, 90ern sind wir jung gewesen.
Ja.
Und im Rückblick, finde ich, gab es sehr, sehr merkwürdige Sachen, die damals cool und angesagt waren. Zum Beispiel den Eastpak tragen. Eastpak war damals ein richtig cooler Rucksack. Und zwar ganz weit unten, in den Kniekehlen eigentlich schon, so bis zum Po. Baggies war auch so ein Ding.
Bei
den Jungs super cool, wenn man die Boxershorts gesehen hat.
Oh ja.
Übrigens hat mein Geschichtslehrer damals gesagt, was ist das eigentlich bei euch jungen Leuten? Wieso tragt ihr denn immer diese Großraumhosen?
Großraumhosen?
Ja, fand ich sehr süß von ihm.
Wie so eine Großraumdiskothek nur als Hose? Mh?
Ein bisschen. Wie heißt nochmal die Stadthalle Parchim oder Mega Arena? Wo feiert ihr immer eure Partys in Parchim?
Event Arena.
Genau, die Event Arena des Körpers ist die Baggy gewesen, die Großraumhose. Und eine Sache, die damals früher noch sehr, sehr angesagt und sehr cool war, ich glaube sowohl beim männlichen als auch beim weiblichen Geschlecht, Tangas. Und die Unterwäscheform Tanga.
Aber G-Strings?
Einfach nur hinten so ein Schnürchen. Das ist ein G-String. Ne? Genau, so. Das war damals ziemlich cool. Aus irgendeinem Grund, wir haben die immer bei H&M gekauft und ich weiß nicht warum. Das war ganz angesagt, waren die mit Snoopy-Muster drauf.
Oh Gott, ja, das stimmt. Frag mich
heute im Rückblick so, warum ein Kindercartoon auf einer sexuell angehauchten Unterhose eigentlich im Trend war. Aber so war's. Aber es war natürlich auch so, dass es einem unglaublich unangenehm war, mir zumindest, so vor meiner Mutter mein Unterwäscheleben auszubreiten.
Wirklich?
Mhm. Und ich weiß auch, dass es damals so war, es war bei vielen Familien Thema, dürfen die Mädels sich schminken, dürfen die Tangas
Absolut.
Tragen, ja oder nein?
Dürfen die schon BHs tragen?
So, genau, obwohl sie noch gar nicht brauchen mit den zwei Mückenstichen da vorne. Und ich habe mich nicht getraut, meine Mutter zu fragen, ob ich einen Tanga tragen darf, geschweige denn einfach welche zu kaufen. Und deswegen habe ich in meiner Gymnasialzeit, ich habe normale Unterhosen gekauft und habe mit einer Schere Tangas draus geschnitten.
Nee. Doch. Nein.
Und es war
nein.
ja ganz wichtig,
nein, du lügst. Du lügst gerade richtig doll.
Nein. Dass man durch die Hose, was sehr gerne eine weiße Polyesterhose aus dem Orsay war,
eng.
Oder Pimki,
eng
sehr
eng,
dass man dadurch gesehen hat, dass man einen Tanga trägt. Mhm. Oder wenn der, dann hat man ihn noch ein bisschen hochgezogen, damit
dass
er so rausguckte.
Oben rausguckt.
Ganz genau. Dass man gesehen hat, es ist kein Unterhosenzelt in einer Größe von 2 Quadratmetern, was das ganze Hinterteil
bedeckt. So wie ich heute
bedeckt,
trage übrigens.
Zum Beispiel. Sondern, dass es ein Tanga ist. Und damit ich diesen Trend mitmachen konnte, damit ich auf dieser Welle reiten kann, habe ich mir normale Unterhose gekauft, meiner Mutter gezeigt. Die hat ja die Klamotten damals noch bezahlt, Kassenbon. Und dann habe ich mit einer Schere Tangas draus geschnitten.
Und sah das professionell aus?
Es sah ziemlich scheiße aus und ich konnte damals noch keine Nähmaschine bedienen. Das heißt, ich habe die Ränder auch nicht umgenäht,
ist
sondern
so
die
ausgefranst?
Waren halt ausgefranst. Es waren ausgefranste Tangas.
Das bist du was ganz Besonderes, weil das hat keiner gemacht. Definitiv
Ein
nicht.
Ein Glück hatte ich damals im Alter von zarten 12, 11 Jahren noch kein Sexleben, sodass es, glaube ich, keinen männlichen Zeugen dieser Zeit gab. Höchstens, wenn da was oben rausgeguckt hat. Ich hatte natürlich auch immer Schiss, dass Leute das sehen und sagen, hast du dir deinen Tanga selber geschnitten mit einer Bastelschere? Meine Schwester und ich hatten damals so, kennst du so Bastelscheren, die so
Zickzack?
Konturen gemacht haben? Genau, Zickzack oder Wellenform.
Ja.
Das wäre sehr schlimm gewesen, wenn ich damit einen Tanga geschnitten hätte.
Aber nee, auch lustig.
So schlau war ich noch. Ich glaube, ich habe so eine Gartenschere genommen und gerade geschnitten. Aber ja, ich habe mir früher meine Tanga selber gemacht.
Das ist sehr, sehr witzig. Ich kann mich noch erinnern, meinen ersten Tanga, den ich anhatte, da muss ich auch so 12 gewesen sein. Und ich hatte einen Auftritt, weil ich ja früher beim Tanzen war, beim Karnevalsverein. Und da hatte ich, das war ganz schlimm, einen kompletten schwarzen, eng anliegenden Body an. Der hatte enge Beine, enge Arme, also der war lang.
Mhm.
Also an den Armen lang.
Wie ein Neopren-Taucheranzug?
Ja, aber halt aus so einem, was ist das für ein Stoff? So ein glänzender...
Latex aus dem Sexshop?
Nee, es war kein Latex. Es war, glaube ich, Polyester tatsächlich. Und das Schlimmste war, der war schwarz und oben drüber hatte ich einen weißen Tanga an, oben drüber. Der hat im Neonlicht geleuchtet.
Warum denn da drüber?
Das war der Witz an dem Kostüm.
Das war der Witz.
Wirklich, kennst du nicht so diese alten 80er, 90er Jahre Aerobic-Videos, wo die Frauen so Leggings tragen und da drüber einen Tanga?
Ja.
So war das.
Mhm.
Und da musste ich ja drunter aber auch natürlich einen Tanga anziehen, weil der Schlüpper hatte sich da komplett abgezeichnet. Und ich hatte noch keinen. Und da musste ich von einer anderen, viel älteren Tänzerin den Tanga anziehen. Das werde ich nie vergessen. War ganz schlimm für mich.
Mhm.
Ja.
Ew.
Meine Trainerin hat gesagt, entweder Tanga oder gar kein Schlüpper, Laura.
Dieser Satz hat sich bis heute über die eingebrannt.
Ja, genau.
Das trägt Laura heute übrigens als Tattoo in chinesischer Schrift hinten auf ihrem Steißbein. Oder gar kein Schlüpper in Chinesisch.
Richtig.
Sind auch mal so geile, diese chinesischen Tattoos hatten auch früher in der Zeit, als ich Tangas aus Unterhosen mit Snoopy-Bedruckung geschnitten habe, hatten ganz viele Jungs auf der Wade oder auf dem Oberarm, nicht so viele Mädels, immer nur die Jungs, so chinesische Tattoos, wo ich mich auch schon damals gefragt habe, okay,
wenn du das cool findest, dich tätowieren zu lassen, warum auf einer Sprache, die du selber nicht verstehst? Mhm. Ich meine, das ist der Gag, ist jetzt echt alt, dass da wahrscheinlich steht Ente süß sauer Nummer 53. Aber ich verstehe auch diesen Moment nicht, wo man sagt, ich lasse mir was tätowieren auf einer Sprache, die ich nicht spreche und zu der ich auch gar keinen Bezug habe. Aber ich frage mich gerade wirklich, warum war das mit diesen asiatischen Zeichen denn eigentlich so ein Trend? Und vor allem, gibt es heute ein Pendant dazu? Machen sich heute alle Tattoos in Kyrillisch oder so?
Ich weiß, Sterne habe ich ja mir auch tätowieren lassen. Super, war ja auch
auf individuell.
War auch auf jeden Fall so ein Trend. Arschke war ja auch, also Tribal. Hibiskusblüten waren auch eine Zeit lang richtig angesagt.
Die kann man sich in Champagner tun, dann gehen die auf. Mhm. Die kann man mit essen, trinken.
Aha, echt? Mhm. Ja, das wollte ich mir auch in meiner Zeit lang tätowieren lassen, Hibiskusblüte.
Ich habe neulich so einen ganz ekligen Artikel gesehen von einer Frau, die hat so eine Tätowierungsentfernungscreme benutzt. Mhm. Die wollte ihr Tattoo nicht mehr. Die hatte, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so eine Botanikerin, die hatte auch irgend so eine Pflanze vorne hier auf ihrem
Dekolte?
So. Und so ein riesiges Pflanzengewächs, das wirklich aus, da sind wir schon wieder bei Harry Potter, als hätte die wie heißt diese Lehrerin, die Pflanzenkunde bei Harry Potter gegeben hat. Auf jeden Fall, wenn die eine Pflanze verzaubert hätte und gesagt hätte, du wächst jetzt mal innerhalb von 2 Tagen so richtig. Und das als Tattoo hatte dieses Mädel vorne auf ihrer Brust drauf und wollte sie offensichtlich irgendwann nicht mehr haben. Wenn man das Bild gesehen hat, konnte man auch verstehen, warum nicht. Und dann gab es offensichtlich so eine Creme, die man sich draufschmiert und die das Tattoo entfernen soll.
Also ist da Bleiche drin, oder? Nee,
ihr hat sich dann relativ schnell erschlossen, wie das Tattoo entfernt wird. Und zwar hat sich das erstmal alles entzündet und dann ist die Haut abgefallen an der Stelle.
Niemals.
Doch.
Und dann war da Fleisch drunter?
Ja. Sie hat da quasi sowas wie eine Brandwunde jetzt vorne auf der Brust. Und dieses Tattoo hat sie in der abgepellten Hautform. Also als wenn sie das Tattoo abgeschnitten hätte oder rausgelöst.
Nein.
Doch, sie kann das in die Hand nehmen und zeigen.
Aber tat das nicht auch übelst weh?
Bestimmt. Ich kann mir vorstellen, dass sie die Schmerzen ihres Lebens hat.
Garantiert.
Auch immer noch.
Garantiert.
Das Schöne ist, du kannst es so zusammenfalten, diese Haut mit diesem Tattoo drauf und dir ins Portemonnaie tun. Weil das ist ja ein anderer komischer Trend, dass man irgendwie so... das gab es auch in den 80er, 90ern ganz viel. Ich weiß nicht, ob es das heute noch so ist, dass man so Passbilder von seinen Angehörigen und Freunden...
Habe ich heute noch teilweise.
So, wirklich, dass man das im Portemonnaie trägt. Aber warum?
Weiß nicht. Ich habe die auch eine Zeit lang gesammelt, so von allen möglichen Leuten dann so richtig reingeklebt mit Sekundenkleber auf die freien Flächen im Portemonnaie.
Das ist ein bisschen so das Instagram der 90er, ne?
Stimmt.
So Passbilder ins Portemonnaie rein. Man hat seine Persönlichkeit und seine Individualität in seinem Portemonnaie ausgedrückt.
Ich bin ja so, Mensch, ich bin ja mal ganz neugierig, immer wenn ich jemanden neu kennenlerne und dann liegt das Portemonnaie auf dem Schrank, darf ich da reingucken?
Oh ja. Ich liebe es, die Personalausweisfotos von anderen Leuten anzugucken. Und dann, Schritt 2 ist, sie richtig drüber lustig machen.
Ja.
Das finde ich am besten.
Haben richtig hässliches, aber ist egal.
Ich glaube, jeder, oder?
Wer hat einen
Personalausweis, wo er gut drauf aussieht?
Ich war tatsächlich ungeschminkt, bin ich auf meinem und wollte eigentlich nur sagen, dass ich meinen Personalausweis verloren habe. Und dann hat sie gefragt, wollen wir nicht direkt einen neuen machen? Ich habe jetzt kein Foto gesagt. Das ist gar kein Problem, machen das hier. Und hat sie mich mit einer Digitalkamera...
Im Bürgeramt?
Ja.
In Parchim?
Nee, in Berlin. In Berlin-Pankow hat sie mich richtig hässlich fotografiert.
Und das trägst du jetzt bis heute mit dir rum?
Ja. Yep.
Ist aber eigentlich ein super... Mal wieder hier Hashtag Lifehack bei Herrengedeck. Wenn man ein richtig hässliches Passbild hat oder Personalausweisbild, ich weiß, es kostet immer ein bisschen was, aber einfach sagen, ja, habe ich verloren. Ich hole mal was Neues.
Stimmt.
So ein bisschen wie eine Model-Set-Card.
Aber die kosten halt so viel Geld.
Was ist viel?
Ich finde, kostet das nicht mittlerweile so zwischen 30 und 50 Euro einen neuen Perso beantragen? Finde ich viel.
Aber machen wir das nicht.
Nee, wir machen
wir nicht.
Wir laufen mit den Hässlichen rum.
Genau. Bestehen zu uns. Hashtag Bodyshaming.
Richtig.
Übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet, dies ist die letzte Folge Herrengedeck leider. Laura und ich hören auf. Es macht uns leider keinen Spaß mehr, deswegen wird es kein Herrengedeck mehr geben. Und das waren 3 Lügen innerhalb von einem Satz. Fehlen also nur noch 197 Lügen, denn wir haben ja in jeder Folge ein Thema. In dieser Folge soll es gehen um Lügen und Ehrlichkeit und tatsächlich laut einer Studie lügt jeder Mensch 200 Mal am Tag.
Ja, das hab ich tatsächlich auch vorhin gelesen.
Das finde ich unfassbar, weil ich manchmal denke, 200, so viele Sätze spreche ich gar nicht am Tag. Wie viele Lügen sollen denn da reinpassen?
Naja, das fängt ja schon an, wenn jemand fragt, und wie geht's? Und sagst, ja gut.
Ist es schon eine Lüge dann? Wahrscheinlich eine kleine Notlüge,
ja,
ne?
Ja, weil man keinen Bock hat, das jetzt zu erklären, was eigentlich los ist oder so.
Es gibt ja so Social-Media-Leute, die so Experimente gestartet haben, so Wahrheit-Experimente, und die sich einen unterschiedlichen Zeitraum gesetzt haben, von einem Tag über mehrere Monate, und gesagt haben, in diesem Zeitraum werde ich nur die Wahrheit sagen und nicht einmal lügen. Hm. Und all diese Experimente, super interessant, sind alle schiefgegangen.
Inwiefern schiefgegangen?
Die Leute haben sich entweder mit ihren Angehörigen oder Freunden zerstritten. Es ist bei der Arbeit zu unschönen Situationen gekommen. Das Konzept Ehrlichkeit in unserer heutigen Welt geht nicht auf? Fragezeichen. Keine Ahnung, ob das so ist.
Ich glaube, guck mal, das fängt ja schon auch an, wenn du, keine Ahnung, bei der Arbeit mit einer Person dich unterhältst, die du eigentlich überhaupt nicht abkannst. Du bist ja nicht dann immer sofort scheiße zu ihr. Das machst du ja nicht. Du gehst mit der ja irgendwie respektvoll um und willst nicht, dass es irgendwie Stress gibt. Also heuchelst du ja im Prinzip Nettigkeit vor und dann lügst du ja auch schon. Also so ist es bei mir zumindest.
Ist das schon Lügen?
Das ist nicht aufrichtig sein zumindest. Ist auf jeden Fall nicht ehrlich.
Ne? Jetzt, wir sitzen ja hier abends, während wir diese Folge aufzeichnen. Ja. Der ganze Tag ist schon vorbei. Überleg mal, wann du heute gelogen hast.
Also es hat auf jeden Fall heute an der Tür geklingelt und ich habe nicht aufgemacht. Das ist ja auch schon so ein bisschen Lügen, weil ich habe vorgegeben, dass ich nicht da bin.
Das stimmt. Siehst du, du hättest eigentlich die Tür aufmachen müssen. Wusstest du, wer es ist? Paketdienst, Nachbar?
Ja, ich bin, also die Uhrzeit war auf jeden Fall so paketdienstmäßig und ich hatte nichts bestellt und ich wusste, ich muss für irgendwen anderes was annehmen. Da habe ich gar keinen Bock drauf gehabt.
Ich glaube, dass Lügen oft entweder einen selbst oder andere in blöde Situationen bringt. Weil in dem Moment, das mit dem Paketdienst wäre so eine typische Situation gewesen, wo es dich in eine blöde Situation befördert hätte. Weil du hättest wahrscheinlich keinen Bock gehabt, aufzumachen, dich mit jemandem zu unterhalten, für deinen Nachbarn ein Paket anzunehmen oder ungeschminkt einfach vom Postboten zu stehen.
Das kann ich gar nicht ab.
Nee.
Aber tatsächlich, ich finde, in der Schule habe ich, glaube ich, oft meine Eltern angelogen. Sowas wie, ich habe die letzte Stunde geschwänzt und war zu Hause und meine Mutter hat gesagt, hey, hast du nicht Unterricht? Und ich habe gesagt, nee, ist ausgefallen die letzte Stunde. Und meine Mutter findet sowas überhaupt nicht schlimm, wenn dann rauskam, dass es gelogen war.
Echt?
Nö, die fand das nicht schlimm. Aber mein Vater findet es richtig schlimm. So, ich weiß, dass es auch mal raus, habe ich mich krank schreiben lassen. Weil ich nie vergesse, mich krank schreiben lassen. Und bin dann einfach nicht zur Schule gegangen. Habe aber nicht
Weil was hast du denn dem Arzt gesagt, was du hast?
Weiß ich nicht, Bauchschmerzen oder so. Keine Ahnung, da habe ich ja schon 100.000 Mal gelogen dann auf jeden Fall in dem Moment. Bei der ganzen Geschichte den Arzt angelogen, meine Eltern angelogen, die Schule angelogen, alle angelogen. Und ich glaube, da hatte ich eine Klausur geschrieben, die ich nicht schreiben wollte, weil ich brauchte noch Zeit zum Lernen. Irgendwie sowas war das. Und ich habe dann quasi gesagt, nee, wir haben morgen keine Schule, weil keine Lehrer und wir hatten eh nur 2 Stunden gehabt und irgendeine Geschichte mir ausgedacht. Und dann hat mein Vater in meinem Auto in der Ablage vorne meine Krankschreibung gefunden. Und er war so doll sauer auf mich. Also der hat, glaube ich, wirklich mehrere Tage nicht mit mir gesprochen, war richtig doll enttäuscht und fand das richtig schlimm. Meine Mutter nicht. Also ich glaube, auch jeder geht damit anders um, angelogen zu werden. Ich finde es auch nicht so schlimm. Also wenn Freunde jetzt zum Beispiel, ich erinnere mich daran, dass du mal erzählt hast, dass eine Freundin zu dir am Telefon gesagt hat, ich komme später, Ariana, weil mein Navi geht nicht.
Funktioniert und im Hintergrund plötzlich das Navi gesagt hat,
in 50 Metern links abbiegen.
Da hat sie ja in dem Moment auf jeden Fall gelogen. Sowas wird mich nicht stören, da kann ich sogar drüber lachen. Weißt du, wie ich meine, wenn solche Notlügen aufkommen? Ich finde, es wird richtig schwierig, wenn es ganz doll um eine persönliche Sache geht. Mhm. Zum Beispiel, erzähle ich jetzt einfach, ich hatte mal einen Freund, 5 Jahre, hat mich richtig, richtig, richtig oft betrogen. Und das ist in dem Moment ja eh schon eine riesengroße Lüge, weil er hat mir es ja nicht immer sofort gesagt und es war alles schon ganz schlimm. Aber viel, viel schlimmer als die Tatsache fand ich im Nachhinein, dass ganz viele Freunde danach gesagt haben, ja, das haben wir schon gewusst.
Oh.
Und mir das nicht gesagt haben. Mhm. Sowas finde ich richtig asozial und da habe ich gar kein Verständnis für solche Sachen.
Ich weiß von mir, dass ich im Alltag manchmal nicht lüge, aber ich bereite eine Lüge vor. Du kannst jetzt mal das höchste Gericht spielen und mir sagen, was du davon hältst, ob es moralisch verwerflich ist. Und zwar, ich überlege ganz oft, während ich Auto fahre und merke, ich mache gerade was falsch. Zum Beispiel mache ich so einen Schlenker nach links über eine durchgezogene Linie oder ich fahre ein bisschen zu schnell oder ich fahre durch eine Straße, durch die eigentlich nur Anwohner fahren dürfen. Mhm. Und während ich diese kleinen Kriminalitäten begehe, überlege ich mir jedes Mal, okay, was erzählst du der Polizei, falls hier irgendwo Beamte oder zivile Einsatzwagen sind und die dich anhalten und sagen, entschuldigen Sie, Sie sind gerade 10 km/h zu schnell gefahren. Ja, genau, weil da war ein Fuchs und der ist über die Straße gerannt und damit ich den nicht totfahre, bin ich kurz ganz schnell aufs Gaspedal, damit der arme Fuchs nämlich nicht getroffen wird. Oder, ich bin kurz über die durchgezogene Linie. Und zwar,
weil eine Wespe im Auto war.
So, da war eine Wespe im Auto und rechts von mir ist jemand aus der Seitenstraße gekommen. Und damit da kein Unfall passiert, muss ich ganz kurz ausweichen, links über diese durchgezogene Linie. Während ich Auto fahre, überlege ich mir
eine Rechtfertigung,
die ich der Polizei erzählen könnte. Na klar, eine Lüge, wenn die mich jetzt dabei erwischen, dass ich scheiße gefahren bin. Und ich weiß in dem Moment, das ist so da gerade machst, ist nicht so ganz richtig.
Ja.
Ist es verwerflich
oder? Nö.
Alles klar.
Ich kenne das tatsächlich. Es gibt auch diese Carsharing Sachen, mhm, unter anderem in Berlin.
Deren Namen wir jetzt nicht nennen, richtig, wollen. Das ist ein bisschen wie mit Lord Voldemort. Die
Unaussprechlichen.
So, die Carsharing-Unternehmen, die wir nicht beim Namen nennen.
Genau.
Aber ganz kurz, wenn man die Namen von dieser Carsharing-Unternehmen durcheinanderwirbelt, kommt immer Tom Riddle raus. Harry Potter-Fans?
Ja, genau. Heute ist das eigentlich die große Harry Potter-Folge?
Ja, das ist die große Harry Potter-Folge, weil wenn Laura und ich was zum Aufnehmen, ist es immer Magic.
Wow. Ja. Wow, das fand ich richtig toll. Und man, wenn man nicht angemeldet ist bei diesen Carsharing-Dingens, dann darf man damit rein rechtlich eigentlich auch nicht fahren. Beziehungsweise mein Freund ist da angemeldet und ich nicht. Und ich dürfte jetzt eigentlich nicht damit fahren, auch nicht, wenn er daneben sitzt. Das geht eigentlich nicht. Das, glaube ich, hat versicherungstechnische Gründe irgendwie. Und, aber ich fahre damit voll oft, wenn er daneben sitzt und was getrunken hat. Und dann überlegen wir uns auch jedes Mal, was sagen wir, wenn wir angehalten werden, warum ich jetzt damit fahre. Und da denke ich mir auch eine Lüge aus in meinem Kopf. Zum Beispiel, sag dann immer, pass auf, wenn wir angehalten werden, Nils, dann tust du so, als hättest du ganz viel Bauchschmerzen, als müsste ich dich jetzt ins Krankenhaus bringen. Und das ist eine Lüge. Das ist eine richtig schlimme Lüge.
Ja, fühlst du dich dabei schlecht?
Nö.
Kann ich verstehen. Ich habe mich neulich mit einer Freundin unterhalten und die arbeitet bei einem Startup und die hat mir erzählt, dass in allen Startups wird immer der Purpose definiert. Vielleicht ist es auch bei anderen jungen Unternehmen
Purpose
so.
Purpose heißt, ist das nicht das Album von Justin Bieber? Oder?
Genau, die setzen sich dann, setzt das ganze Unternehmen sich zusammen, es sind 400 Mitarbeiter, internationale Konzerne und dann steht ganz oben auf der Agenda Purpose Definition und dann setzen sie sich zusammen, jeder hört vorher das Album von Justin Bieber, mhm, und dann gibt es eine Agenda, 1 bis 14 Punkte. Punkt 1 ist der erste Song auf dem Album, klar, und so weiter bis zum, klar, 14, genau. Klar. Und dann muss jeder Mitarbeiter ans Mikrofon vor 500 Leuten sprechen und sagen, wie er das Album von Justin Bieber findet. Und so definieren sie halt Purpose. Genau. Nee, in Wirklichkeit, wow, geht es bei Purpose-Definition
ich darum, hab's ganz kurz geglaubt halt, ne?
Das hab wirklich ich gemerkt. War eine kleine Lüge von, mhm, mir. Nee, bei Purpose-Definition geht es darum, welchen Zweck verfolgt das Unternehmen und wie der erreicht wird. Und da wird, das ist ein bisschen wie Brainwash schon fast, weil da werden halt so Ziele gesetzt, die das Unternehmen verfolgen sollen. Und da wird irgendwie so mit so Kunstwörtern und es soll alles so super technologisiert klingen. Und die meinte zu mir, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach sagt, was es ist und was da drin passiert. Man versucht immer, dass irgendwie, dass es so super cool und fancy klingt. Und dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, wie man den Purpose von unterschiedlichen Startups oder Unternehmen definieren oder beschreiben würde, wenn man einfach mal ehrlich wäre. Bei Zalando zum Beispiel, da wird keine Ahnung, was die sich ausdenken, aber wenn man es ehrlich machen würde, würde man aber einfach sagen, ja, Zalando sind halbwegs gut aussehende Klamotten, die man an die Haustür gebracht kriegt. Klingt aber halt nicht so geil.
Mhm.
Oder Lieferheld zum Beispiel, die denken sich dann wahrscheinlich aus, Lieferheld ist ein super innovatives Startup, das die Esskultur revolutioniert. Wenn wir es beschrieben hätten, würden wir sagen, Lieferheld, Essen, das du dir draußen auch selber holen könntest, aber es wird halt zu dir gefahren.
Aber schön, dass ihr das Carsharing-Unternehmen nicht nennen durfte.
Kannst du jetzt nochmal nachträglich machen?
Und Drive Now.
So, Drive Now. Drive Now würde wahrscheinlich sagen, Drive Now ist der Vorreiter einer völlig neuen Automobilbewegung. Wir würden sagen, Drive Now, fahr halt ein Schrottauto, was dreckig ist, zahl aber wenig. So. Ja. Mehr Ehrlichkeit in Unternehmen.
Aber man will sich ja immer so ganz doll optimal darstellen. Das ist ja schon, wenn man ein Bewerbungsgespräch hat. Da lügt, ganz ehrlich, da lügt man auch ein bisschen. Pünktlichkeit ist mir super wichtig.
Ich glaube, Bewerbungsgespräche haben sich auch mit der Zeit verändert. Früher waren, glaube ich, so typische Bewerbungsgesprächfragen: Was sind Ihre Stärken, Frau Larsson? Und wie würden Sie Ihre Schwächen bezeichnen?
Warte, meine Schwäche ist immer der Standardsatz. Immer eine Schwäche, die eigentlich positiv
natürlich
ist.
Natürlich.
Also ich glaube, ich bin manchmal zu engagiert.
Ja, ich bin zu perfektionistisch.
Richtig.
Dass man versucht, irgendwas, was positiv ist, so zu drehen, dass es sich erstmal negativ anhört.
Mhm.
Da blickt heutzutage jeder durch. Da googelst du einmal die 100 wahrscheinlichsten Bewerbungsfragen,
ja,
und dann findest,
ja,
du die plus Antwort.
Absolut.
Ich hatte lange kein Bewerbungsgespräch mehr. Ich weiß nicht mehr, was heute für... Wahrscheinlich wird heute sowas gefragt wie, welche Symbole haben Sie auf Ihrer Schnellwahltaste auf dem iPhone oder so. Keine Ahnung, wie heute Bewerbungsgespräche laufen.
Vielleicht fragen Sie auch, was ist dir am meisten verhasst?
Was ist das denn für eine Frage? Wurdest du das schon mal gefragt?
Ich wurde das tatsächlich gefragt.
Was dir am meisten verhasst ist?
Mhm. Ich musste neulich ein Interview geben.
Oh. In Parchim zufällig?
Zufälligerweise, ich erinnere mich.
Ja. Und da wurdest du gefragt, was dir verhasst
ist? Was ist ihn am meisten verhasst? Und ich war, was? Wer redet denn so, habe ich gedacht. Und das war, das war manchmal komische Fragen auch. Ich habe zum Beispiel den Ort ausgesucht, an dem wir das aufgenommen haben. Es war so ein Café in
das
Parchim.
Das Interview?
Mhm, genau.
Ganz kurz, mit welchem Hintergrund wurdest du interviewt als berühmte Persönlichkeit von Parchim?
Definitiv.
Ah, alles klar.
Und dann habe ich im Vorfeld geschrieben, ja, lassen Sie uns doch im Café Melange treffen. Ich finde, das ist eine schöne Location. Und die Einstiegsfrage war, ja, Laura, Sie haben gesagt, das Café Melange wäre eine schöne Location. Was ist für Sie eine schöne Location? Was macht das aus? Ich habe gesagt, ja, Location ist für mich ein Ort erstmal, ne? Ich bin auch so dumm.
Das möchte ich als chinesisches Tattoo haben. Eine Location ist für mich ein Ort. Laura Larsson. Aber dann eher nicht chinesisch.
Ja.
Okay, und was war deine Antwort auf die Frage, was dir am meisten verhasst ist?
Ich musste wirklich richtig lange überlegen, richtig, richtig doll. Hab dann irgendwie gesagt, also was ich gar nicht ab kann, ist, wenn Leute sagen, reg dich nicht so auf.
Oh ja.
Das mag ich nicht, weil ich finde, das ist immer so, es ist irgendwas passiert zum Beispiel, keine Ahnung, in deinem Freundeskreis oder dein Freund hat sich doof verhalten und es regt dich richtig auf und du willst einfach deinem Frust irgendwie Luft machen, erzählst es einer Freundin und natürlich regst du dich einfach auf so und dann sagt sie gibt dir keinen guten Tipp oder irgendwie sowas, sondern sagt, reg dich jetzt mal nicht so auf. Ich finde, das ist ein totales so...
Beruhige dich doch bitte.
Genau, das ist für mich.
Denk da nicht so viel drüber nach.
Ich hasse das kann ich auf den Tod nicht ausstehen, weil dann reg ich mich erstmal richtig auf, ja, riecht noch viel doller. Und einfach so zu sagen, jetzt reg dich mal nicht so auf, alles gut, dann hat die Person auch keinen Bock mehr mit mir darüber zu reden, das spüre ich. Wenn man das halt jemandem sagt, weißt du, wie ich meine?
Ja, du würdest sagen, das ist dir verhasst, ne?
Das ist mir einfach verhasst und das ist auch meine Antwort darauf.
Ich finde auch, Internet ist ja wirklich ein Segen für uns, ne? Internet, wissen wir, ist ja für uns alle noch Neuland, aber es ist auch ein bisschen Segen. Aber Ehrlichkeit ist im Internet was, obwohl es ein Substantiv ist, wird sehr, sehr klein geschrieben. Ich bemerke das manchmal auf so Plattformen wie Instagram zum Beispiel, wo es ja immer darum geht, neue Follower zu bekommen, Likes auf sein Foto, seinen Fame zu steigern. Bei mir ist es ganz oft so, dass ich ein Bild poste, wo es um einen lustigen Spruch geht oder irgendeinen Wortwitz.
Echt? Das passt gar nicht zu dir.
Nee, ich weiß, damit habe ich nichts zu tun. In deutscher Sprache. Und dann posten darunter englische Instagrammer, die wahrscheinlich gerade auf Like-Suche sind. Also ich poste ein Bild, wo es um einen Wortwitz geht. Und dann schreiben sie darunter beautiful oder so cool. Und dann gehe ich auf deren Profil und sehe, die sind aus New York. Die verstehen meinen Wortwitz überhaupt nicht. Das können die gar nicht ernst gemeint haben. Und dann bin ich immer kurz davor, darauf zu antworten und zu sagen, zum Beispiel Josh, nehmen wir sehr gerne.
Josh und Matt.
Josh oder Matt kommentieren unter ein, meiner Meinung nach, lustiges Bild von mir, wo ein Wortwitz draus erkennbar ist, in deutscher Sprache. So cool. Dann würde ich am liebsten sagen,
what do you mean?
Hey Josh, thank you for your comments. So cool to hear from New York. What exactly did you like about my post? Und dann bin ich mal gespannt, was die darauf antworten.
Wahrscheinlich
würden.
Gar nichts.
Weil die haben es ja überhaupt nicht verstanden.
Richtig.
Die sind auf der Suche
aber
nach
Likes. Aber die haben dich einfach nur gesehen und fanden dich schön.
Ja, unser Thema dieser Folge heute ist Lügen und Ehrlichkeit. Und ich finde, interessant wird es ja immer, wenn irgendjemand behauptet, dass er die ganze Wahrheit von irgendwas kennt. Ja. Und auch vor allem nur er und natürlich auch als Einziger. Ein ganz kleines bisschen ist es ja so bei Scientology, was sich ja, glaube ich, selber so ein bisschen als Religion definiert, aber halt natürlich auch bei vielen anderen Religionen. So Gott, es steht irgendwie über allem und das, was er sagt, muss gemacht werden oder Allah, Mohammed, Buddha, Mickey Mouse, wer auch immer.
Mickey Mouse finde ich gut.
Ich habe aber so eine kleine Faszination für Scientology, muss ich zugeben. Es gibt ja die Scientology-Kirchen, wir in Berlin hier haben auch eine und ich wollte da ganz oft hingehen mit Freunden von mir und einfach mal gucken, ich sage es jetzt mal, was die Spinner da so machen. Mhm. Und ich habe keinen Freund oder keine Freundin gefunden, die mit mir mitgeht, weil die alle der Meinung waren, die sind so brainwash-mäßig unterwegs, die catchen dich gleich beim ersten Mal, du kommst da nicht mehr raus. Mhm. Das heißt, bis zum heutigen Tag ist mein großer Wunsch, vielleicht wünsche ich mir das dieses Jahr zu Weihnachten, dass mal einer meiner Freunde...
Ich würde dir schenken, ich würde dir da hingehen.
So vielleicht gibt es bei Jochen Schweizer so Gutscheine mit einem
Adventure-Gutschein.
Für 49 Euro geht jemand mit dir in die Scientology-Kirche. Ich würde mir das sehr gerne
mal
angucken.
Ich würde da mit dir hingehen.
Wirklich?
Ja.
Vielleicht sollten wir das einfach mal machen.
Ja.
Ich kann das nämlich nicht so richtig ernst nehmen und denke bei Scientology halt immer, ja,
das
ganz
weiß
ehrlich,
doch jetzt mittlerweile auch
ja,
jeder.
In die Fänge begibt man sich nicht. Die erzählen dir am Anfang Sachen. Die versuchen dich natürlich an deinen Schwachpunkten zu kriegen, ne?
Ja.
Wenn die irgendwie merken, du hast Selbstzweifel oder deine Familienstruktur ist ein bisschen zerrüttet, dass die so, ja, Scientology kann deine Familie sein. Wir sind für dich da. Und so richtig, wie es aber dann weitergeht nach so einem ersten Gespräch, was die mit einem machen, was die von einem wollen, muss ich zugeben, weiß ich nicht so richtig. Es interessiert mich halt einfach nur. Mm. Und wem es ähnlich geht und wer schon immer mal wissen wollte, was macht Scientology eigentlich? Die Frage, die ich mir quasi auch schon seit Jahren stelle. Der erfährt genau das jetzt in einer sehr, sehr spannenden Fernsehserie vom Fernsehsender A&E. Die sind auch Sponsor dieser Folge und bringen jetzt nämlich eine Fernsehserie raus. Nennt sich Leah Remini, ein Leben nach Scientology.
Vielleicht kennt ihr die oder ihr kennt sie bestimmt, Lia Remini, falls ihr jetzt denkt, nee, also das ist ein Name, den habe ich mein ganzes Leben noch nie gehört. Italienisch. Das ist tatsächlich die Carrie aus King of Queens. Mhm. Ich liebe ja King of Queens, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es früher immer geguckt und gerade Lia Remini fand ich super. Und da hätte ich niemals gerechnet, dass zu dem Zeitpunkt, als sie schon in der Serie gespielt hat, bei Scientology war. Tatsächlich war sie da über 30 Jahre lang. Ne, richtig, 30 Jahre. Das ist ja ist eine unfassbar lange Zeit.
Also ich bin so lange nicht mal 30, das heißt, mein richtig. Ganzes Leben lang war sie
das
da.
Das ist so crazy. Und die ist da aber ausgestiegen bei Scientology tatsächlich und hat jetzt natürlich ganz furchtbare Erfahrungen gemacht. Sonst wäre sie ja nicht ausgestiegen, wenn es ihr gefallen hätte. Und darüber hat sie jetzt eine eigene Fernsehserie produziert.
Ich glaube, so der erste Promi, von dem man mitbekommen hat, dass er bei Scientology war ja so Tom Cruise.
Definitiv.
Zumindest so in meiner Wahrnehmung.
Ja, bei mir auch.
Und ich muss zugeben, am Anfang habe ich bei Scientology gedacht, ja gut, ist doch eigentlich ganz nett. Ich meine, das ist doch bei der Kirche nicht anders. Man stellt da irgendwie so ein Oberhaupt hin und sagt, so, wir geleiten dich durchs Leben, wir helfen dir bei deiner persönlichen Entwicklung und auch, das ist ja bei Scientology noch der Trick, dass die sagen, du machst auch die Umwelt zu einem besseren Ort, eigentlich die ganze Welt. Du machst dich und die ganze Welt zu einem besseren Ort. Tricky wird es halt immer nur dann, wenn jemand behauptet, und wir sind auch die Einzigen, die das machen können. Scientology ist der einzige Weg, wie du zu einem besseren Menschen werden kannst und wie du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst. Und genau so ist es. Und Laura und ich durften ganz exklusiv vorab die erste Folge dieser Serie gucken. Und das ist schon erschreckend, wenn man dann
richtig
so Ausschnitte sieht aus so Scientology-Meetings, wo da irgendwie tausende von Leuten sitzen, vorne einer dieser Sprecher, der dann irgendwie behandelt wird wie so eine Gottheit und jedes Wort, was er sagt, ist irgendwie wahr und richtig und die Leute hängen an seinen Lippen und die haben ihr ganzes Leben eigentlich dieser Scientology-Kirche, ja, es wird ja Kirche genannt, und dieser Glaubensrichtung quasi verschrieben, ja, und opfern sich halt komplett dafür auf.
Was ich halt so krass finde, ist so, die kapseln sich ja auch komplett ab von jeder anderen Institution. Ich glaube, sie haben so wie ihre kleine eigene Polizei, weißt du, wie so ein kleiner Fantasiestaat, den die da irgendwie aufgebaut haben. Die gehen ja teilweise, bezahlen hier keine Miete, weil die da in dem Konstrukt Scientology leben, die arbeiten für Scientology.
Und das findest du natürlich erstmal cool. Du wirst in deiner Karriere gefordert, du wirst dein
Lebensunterhalt bezahlt. Wenn alles natürlich nichts läuft. Ich kann mir das schon vorstellen. Du bist arbeitslos, du kriegst nichts auf die Reihe. Ja. Keiner hilft dir so richtig. Du fühlst dich ein bisschen aufgeschmissen, kannst deine Miete nicht bezahlen. Dann kommt Teil Scientology und sagt, hier, guck mal, das ist dein Haus, da kannst du drin wohnen. Ja. Hier ist dein toller Job, den du ab jetzt hast. Das klingt natürlich erstmal sehr schmeichelhaft in dem Moment. Ja, auf jeden Fall.
Und ich glaube, dass man genau da auch halt Menschen kriegt, ne, wenn sie in so einer schwachen Phase ihres Lebens sind oder zum Beispiel familiäre Probleme haben und irgendwie sich zerstritten haben, dass wenn dann so eine Institution kommt, die sagt, wir fangen dich auf, wir sind für dich da, wir helfen dir, dein Leben wieder auf die Beine zu stellen. Unheimlich wird es nur dann, und das sieht man halt auch in dieser Serie, dass in dem Moment, wo sich jemand zum Beispiel aus deiner Familie gegen Scientology stellt, hast du so ein komplettes und striktes Verbot, noch weiter Kontakt zu diesem Familienmitglied oder zu diesem Freund Kontakt zu halten, weil Scientology halt sagt, gut, jeder Gegner, jeder Kritiker von Scientology ist auf der absoluten Feindesseite und jeder Kontakt wird da unterbunden. Ja, und es macht im Grunde genommen bestimmt es danach dein ganzes Leben. Also es ist eine super spannende Serie, die quasi um die Carrie aus King of Queens geht, Lia Remini, ein Leben nach Scientology. Ihr könnt die große TV-Premiere, die deutsche, auch gucken und ab dann natürlich jeden Donnerstag. 25. Mai geht's los. Donnerstags dann um 21.50 Uhr auf A&E. Ist ein Fernsehsender, den empfangt ihr zum Beispiel bei Sky, über Vodafone, Telekom oder Unity Media. Und alle Infos findet ihr auch nochmal auf www.ae-tv.de/herrengedeck. So heißt dieser Podcast, den ihr gerade lauscht. Oder ihr guckt auch einfach auf Facebook A&E Deutschland. Sehr, sehr, sehr spannendes
Thema. Wirklich, wirklich, wirklich spannend.
Und ich glaube, ich möchte auf dein Angebot zurückkommen, mit dir in die Scientology-Kirche zu gehen.
Ja.
Du hast wirklich keine Angst, dass du danach da hängen bleibst. Ich nehme mich irgendwie nicht.
Ich habe ja mal, ich weiß nicht, wie du das jetzt sagst. Ich sag's einfach. Mal bei Astro TV gearbeitet. Da habe ich
schon mal erzählt.
Ja, mein erstes Redaktionspraktikum gemacht. Ich glaube, dass mich das total geprägt hat, weil
seitdem kannst du keine Horoskope mehr lesen.
Richtig. Die habe ich nämlich immer eingesprochen, tatsächlich.
Du musst das Horoskop einsprechen? Mhm. Ist nicht dein Ernst?
Doch.
Okay, und jetzt deck mal auf, wer hat die geschrieben, falls du das sagen darfst und keine rechtlichen Probleme
bekommst. Das weiß ich nicht. Ich habe die halt zugeschickt bekommen, aber von wo, weiß ich halt nicht genau.
Die haben die bestimmt bei StudiVZ gefunden.
Ja. War auf Astro TV halt ein Format, das war wie so ein Frühstücksfernsehen, so in der Art. Und da hatten die auch immer die verschiedensten Gäste. Also irgendwelche Leute, die mit irgendwelchen heilenden Steinen gearbeitet haben und das da vorgestellt haben und keine Ahnung, oder Kartenleger-Menschen oder was auch immer, oder die aus Kristallen irgendwas herauskristallisieren konnten.
Aus diesem selbsternannten Komiker-Comedian-Kristall.
Ja, genau.
Das ist ja sehr lustig.
Wenn man der so, war immer da, der musste sich da hinlegen und dann konnte man da draus lesen.
Man sagt ja auch so heiße Steine auflegen, Hot Stone Massage.
Ja.
Dann legt man sich hin, macht sich obenrum frei.
Ja.
Dann bringt jemand erst Luke Mockridge rein. Nee, der bringt mir nicht so viel. Dann kommt Kristall rein, der wird aufgeheizt.
Ja.
Dann wird er dir auf den Rücken gelegt.
Genau.
Und danach fühlst du dich besser.
So ist es.
So. Und auch sehr, sehr lustig.
Man ist sehr, sehr von Humor auf einmal erfüllt.
Mhm, genau.
Und alle Sorgen sind vergessen.
Toll.
So funktioniert das nämlich.
Toll.
Ganz, ganz tolles Konzept. Und da war unter anderem auch sehr regelmäßig ein Typ, der hat sich Master genannt, ganz, ganz gruseliger Typ, und der hat behauptet, er kann so Krebs heilen, mit Hand auflegen.
Wow, okay. Mhm. Hat er Geld dafür genommen oder so?
Nee, das ist eine ganz, ganz grenzwertige Geschichte gewesen, wo ich mache, das kann nicht sein.
Was, das klingt doch super seriös.
Hat er da immer jemanden mitgebracht, so, und dann hat die Person erzählt und der Tränen, ja, also, mir wurde ein Tumor entdeckt in der Brust und Master Cha, oder wie der heißt, der hat da die Hand aufgelegt und hat mich...
Hatte der so einen Mönchkittel?
Nee, überhaupt nicht. Ich hatte meinen Anzug an, so ganz souverän. Ich glaube, der hat auch aufs Toilette unheimlich viel gekokst, muss ich sagen. Ich glaube, wirklich, ohne Spaß.
Weil er weißes Pulver in der Nase hatte und meinte, er hat Muffins gebacken.
Der hat immer so gemacht und war halt immer sehr lange auf Toilette vorher.
Komischerweise, muss ich sagen, würde ich, glaube ich, jemanden, der eine Mönchskutte anhat und sagt, ich kann Krebs heilen,
mehr glauben
als jemand, der in so einem BWL-Anzug von Hugo Boss vor mir steht.
Der hatte einen BWL-Anzug an, definitiv. Mhm. Das war ganz, ganz creepy. Ich glaube schon, dass ich schätze mich so ein, dass ich mich nicht einlullen lassen würde von sowas. Und ich finde es richtig interessant und ich würde mir das auch gerne echt mal angucken.
Bei Dann schenke ich dir das zu Weihnachten.
Aber irgendwie
ein Jochen-Schweizer Gutschein für einen Scientology-Kirchenbesuch.
Aber irgendwie finde ich es auch... Guck mal, das sind ja, die sind da 30 Jahre, oder da war einer, da auch ein Typ in der Folge, die wir gucken durften, der da 46 Jahre lang war und dann erst geschafft hat, da auszusteigen. Also das
bei Scientology oder bei Astro TV?
Bei Scientology.
Oh, okay.
Und irgendwie muss da ja schon so eine, also es muss ja irgendwas haben, was die Leute so lange da catcht, weißt du?
Na, ich glaube, in dem Moment, wo jemand irgendwie so, das klingt jetzt sehr spirituell, aber halt in seinem Leben verloren hat,
absolut,
und du ihm Halt gibst, und das fände ich in Form von einem Treppengeländer, sondern irgendwie so eine lebensfüllende Aufgabe wie bei Scientology, dass du dann dein Leben danach
ausrichtest. Naja, oder halt auch reingeboren wurdest, ne? Also, wenn deine Eltern dort halt schon waren und dich mit als Kind mit in Scientology mit reingenommen haben, dann hast du nie was anderes gelernt und dein ganzes Weltbild ist auf einmal zerstört in dem Moment, wo du das anzweifelst.
Ob das bei Astro TV auch so war, dass die Leute da reingeboren wurden, die Praktikanten, so, das waren so Astro TV-Babys.
Ich war ja Praktikantin.
Wurdest du bei Astro TV geboren?
Nein.
Es gibt noch einen anderen sehr seriösen Fernsehsender neben Astro TV, der heißt...
Neuen Live zufälligerweise.
Den gibt es aber leider nicht mehr. Als neuen Live, aber seinen Betrieb einstellen musste. Da haben sie, bisschen Kontenance bitte, da haben sie tatsächlich ihr Inventar auf eBay gestellt. Laura und ich saßen eine ganze Nacht vor eBay und haben auf jedes einzelne Teil geboten von neuen Live.
Genau so war es.
Haben aber leider nichts bekommen. Am meisten hat uns natürlich der Stuhl vom Regisseur interessiert. Haben wir nicht gekriegt, deswegen sitzen wir auf so Ikea-Plastikstühlen. Aber was wir bekommen haben, war der Buzzer von neuen Live. Und immer wenn wir auf den drücken, wenn Laura auf den drückt, dann kommt da ein Random Fact in dieser Herrengedeck-Folge drauf. Und ich würde sagen, das machst du jetzt einfach mal.
Mhm, hör gar jetzt rauf.
Ich denke, das ist eine wichtige Sache. Ne?
Es ist ziemlich unterhaltsam. Also, es ist unterhaltsam, aber es ist natürlich auch politisch. Aber wenn man selber jetzt nicht irgendwie beteiligt ist, ist es eigentlich vor allem unterhaltsam, ja.
Der Random Fact.
Die meisten bleiben dann aus Höflichkeit sitzen und hören halbherzig zu und so weiter. Aber das, was darüber kommt, dieses, ich will hier einfach nur weg, ich will mich dieser ekelhaften Situation entziehen, das ist der Vibe.
So, wie wir wissen, ist der Random Fact tatsächlich immer wahr. Ihr könnt es gerne nochmal nachrecherchieren, falls ihr uns nicht glaubt, was ich verstehen konnte. Diese Woche lautet der Random Fact: In den meisten Reklamen, in Fernsehen, Zeitschriften und im Kino stehen die Zeiger, wenn eine Uhr zu sehen ist, genau auf 10.10 Uhr.
So.
Könnt ihr gerne mal nachgucken. Sowohl, wenn ihr zum Beispiel Fokus oder Spiegel lest oder ihr seht irgendwie eine Fernsehwerbung, in der jemand auf seine Uhr guckt. Es ist eigentlich immer 10.10 Uhr.
Ist mir noch nie aufgefallen.
Wirklich nicht?
Nee, aber ich habe auch noch nie drauf geachtet. Werde ich jetzt natürlich.
Ich habe drauf geachtet und aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe nämlich meine Ausbildung gemacht in der Werbeagentur zur Texterin und habe das da auch in der Berufsschule gelernt. Und zwar geht es ja bei Werbung ganz viel um so emotionale, positive Aufladung.
Emotionale.
Emotional.
damit man natürlich so eine emotional positive Verbindung zu der Marke hat, was erstmal total albern klingt, wenn man an so WC-Reiniger denkt. Aber selbst bei solchen Sachen oder bei irgendeinem Schokoriegel geht es darum, wie können wir die Menschen so positiv an diese Marke binden? Und das funktioniert natürlich mit positiven Attributen, Gefühlen, Stimmungen, wie auch immer. Und irgendein schlauer Marketingmensch, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer das ist, vielleicht war es der Direktor von meiner Berufsschule, hat gesagt, oh, das ist ja lustig, wenn ich eine Uhr nehme und ich mache den Zeiger auf 10 nach 10, sieht es ja aus wie ein lächelnder Smiley.
Ach was.
Weil die Zeiger natürlich so eine Art lächelnden Mund bilden. Und das wird wohl unterbewusst als was Positives wahrgenommen.
Wirklich?
Ja, so soll das tatsächlich sein.
Glaubst du daran, dass das aufgeht?
Ich glaube, dazu müsste man mal ganz viele Werbungen gucken, wo die Zeiger der Uhr
auf 15:30 stehen.
Auf 15:30. Das wäre auch witzig, wenn man so auf die Uhr guckt und es ist 3:30 und dann ruft eine Freundin an und fragt, und wie geht's dir heute? Man sagt, irgendwie geht's mir schlecht, aber ich weiß nicht warum. Mir geht's gerade einfach nicht so gut. Und wenn eine Freundin an um 10 nach 10 und sagt, und wie geht's dir? Man sagt, toll.
Ich kann nicht sagen, warum, aber toll.
Ich weiß nicht warum. Meine Oma ist gerade gestorben, aber wie spät ist 10 nach 10?
Ich bin in der positiven Stimmung.
So.
Aber weißt du, warum mir das, glaube ich, nicht aufgefallen ist? Weil ich ja Dyskalkulie habe. Und weil ich die Uhr nicht lesen kann.
Aber eigentlich müsste ja unterbewusst...
Dein Smiley hätte ich sehen müssen.
Ja, ja. Smiley.
Stimmt.
Und ich merke ehrlich gesagt tatsächlich, also da muss irgendwas Wahres dran sein, wie früh wir darauf geprägt werden, auf dieses lächelnde Gesicht und dieses Ausstrahlen einer positiven Emotion. Das können ja Babys schon sehen, wenn man die anguckt. Ich wollte das nämlich neulich vertesten bei dem Baby von einer Freundin. Und ich... hing so über diesem Babykorb,
wo das drin liegt. Oh Gott, ahne Schlimmes.
Und hab so mit dem Baby, wer ist denn ein feines Baby? Ja, guck mal, wo ist der Knochen? Ja, wo ist das Stöckchen? Und hab gewonnen. Nee, natürlich nicht, aber habe dieses Baby angelächelt und dachte, ich teste das jetzt einfach mal. Und ich habe nichts Böses zu dem Baby gesagt. Ich dachte, ich guck mal, ob das wirklich mit Blicken funktioniert. Und hab das Baby ganz böse angeguckt.
Aha, und dann?
Das hat einen Schreikrampf bekommen. Es hat angefangen zu weinen, ganz laut geschrien. Und meine Freundin kam und meinte, Ariana, was hast du mit dem Kind gemacht? Der liegt wahrscheinlich gerade einfach nur ein Pups quer im Magen oder so. Keine Ahnung, ich habe wirklich gar nichts gemacht. Das ist mega unheimlich. Ja, ihr müsst es mal ausprobieren. Ich finde, man sieht es aber auch auf der Straße, wenn man so Menschen, das können fremde Menschen sein, du läufst denen entgegen und lächelst die an, die lächeln ganz oft zurück.
Das stimmt. Aber weißt du, was ich hasse? Wenn Leute sagen, guck nicht immer so grimmig.
Oh, das ist ja wie mit reg dich nicht so auf.
Das finde ich so ätzend, wo ich mir denke, das ist mein fucking Gesicht.
Ich guck so.
Das, also da kriege ich einen Wutanfall. Mhm. Wurde auch wirklich auch schon mal so in der Öffentlichkeit so angesprochen, tendenziell in der Bahn wahrscheinlich, dass man gesagt hat, lachen.
Von jemand Fremdem?
Ja, schon ganz
oft. Warum sollst du denn lachen durch die Welt gehen? Mhm.
Ja.
Da würde ich mich mit einem Notizblock hinstellen und sagen, so, geben Sie mir mal 3 Gründe, warum ich ohne Grund hier in der U-Bahn, wo es kein funktionierendes WLAN gibt in Berlin, lachen soll.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Werde ich generell jeden fragen, der zu mir sagt, guck nicht so grimmig. Doch, ich gucke gerade grimmig und es regnet draußen, mein WLAN geht nicht und ich habe nur noch 3% Akku. Ich gucke jetzt richtig grimmig.
Was beschweren sich die Kinder in Afrika eigentlich, dass die ein schweres Leben haben und nicht zu essen? Mir geht's gerade schlecht.
Richtig, absolut.
Aber mir haben auch früher ganz oft Freunde gesagt, wenn die mich irgendwo auf der Straße gesehen haben und waren aber zu weit weg, um Hallo zu sagen, haben sie im Nachhinein gesagt, ja, ich habe dich ja gestern auf der Schlossstraße gesehen, da hast du aber schlechte Laune gehabt, oder? Und ich sage, warum? Ja, du hast richtig böse geguckt.
Wow.
Das ist mein Resting Bitch Face. Das ist einfach... wenn ich konzentriert bin oder wenn ich halt gerade an einfach gar nichts denke.
Ganz genau. Es hat nichts mit deiner Laune zu tun oder mit deinem Zustand.
Aber
gar
ich habe das Gefühl, jeder sieht irgendwie schlecht gelaunt aus, wenn er so durch die...
Total.
Aber ich frage mich wirklich, wenn das so ist, unterbewusst, dass wir bessere Laune haben und positiver gestimmt sind bei lächelnden Gesichtern, ob diese Welt ein besserer Ort wäre, wenn wir alle lächeln.
Kann schon sein.
Würde es Kriege geben?
Nein.
Wäre Donald Trump an der Macht?
Die würden einfach schießen und dann würden
lächeln,
die bei lachen.
Aber vielleicht lächeln so. Ah!
Peng, peng.
Schon wieder einen abgeknallt.
Wahrscheinlich.
Ja.
Ich glaube nicht, dass sie besser werden würde. Mm-mm. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich früher getanzt habe. Und da hatten wir manchmal auch so Wettbewerbe. Und da gab es halt eine Jury unten, die beurteilt hat, wie man halt getanzt hat. Aber nicht nur das, sondern auch, die hatten halt auch auf ihrem Bogen da Ausstrahlung stehen. Und wir mussten... durchgängig weg, immer zu ganz doll lachen. Die ganze Zeit. Mach das mal, wenn du dich auf die Choreografie konzentrierst.
Und auf deinen Tanga, den du über deinem schwarzen Neoprenanzug trägst.
Totaler Unsinn eigentlich.
Aber tatsächlich, ich habe mal vor... Ich
das ist bestimmt schon 15 Jahre her, da habe ich beim Kinderkanal Kika, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, ehrlich gesagt.
Kika, ja, gibt's.
Ja, da habe ich so eine Kinderreportage gesehen, da ging es darum, wie man seine Laune, also ich glaube, die haben Depression erklärt und dann ging es darum, wie man seine Laune steigern kann, aus sich selbst heraus. Und da haben die gesagt, man soll sich einfach mal vorstellen, man ist jetzt ganz doll glücklich und ein ganz tiefes Glücksgefühl durchflutet einen und man soll lächeln und diese Übung mal machen und gucken, ob es einem danach besser geht. Und aus irgendeinem Grund stimmt es wirklich.
Wirklich?
Ja, wenn du lächelst, deswegen gibt es ja auch so Lach-Yoga-Seminare, angeblich, ich glaube, wenn du 30 Sekunden am Stück deine Mundwinkel hochhebst, geht es in den Körper über. Das Gehirn oder Unterbewusstsein checkt wohl nicht, bist du gerade wirklich glücklich? Oder tust du nur so? Das heißt, in dem Moment, wo du deine Mundwinkel anhebst, werden da irgendwelche Endorphine, irgendwelche Hormone und Nervenneuronen und Rezeptoren angesprochen. Wow, alle Biologen schicken mir nachher wieder eine Beschwerdemail. So, was labert die Alte für einen Scheiß? Dass du dich dann wirklich glücklicher fühlst, auch wenn du eigentlich nur künstlich lächelst.
Also das nächste Mal, wenn ich ganz doll versuche, meine Tränen zu unterdrücken, dann lache ich einfach ganz doll.
Genau.
Vielleicht klappt das. Worüber ich neulich auch richtig lachen musste, das haben bestimmt auch ganz viel mitbekommen, es war in ganz vielen Zeitschriften und im Radio so ein neuer Fact über Avocados. Avocado ist ein sehr, sehr gefährliches Lebensmittel. Fand ich sehr witzig, hast du davon gehört?
Ach, mit der Messergeschichte?
Genau. Mhm. Das ist halt ein britischer Chirurg, er heißt Simon Eccles, oh my god.
Sorry, I didn't get it, what's his name again?
Simon Eccles.
Okay, now I got it, sorry, thank
you. Und der hat gesagt, er fordert Warnhinweise auf eine Avocado irgendwie so draufgeklebt. Und zwar soll da Folgendes drauf sein, ein Aufkleber mit einer Zeichnung von einer kleinen Avocado. Da drauf ist dann noch ein Messer und das ist durchgestrichen mit einem roten Kreuz.
Weil
das er wohl irgendwie pro Woche 4 Avocado-Patienten bei sich zu Gast, wollte ich schon sagen, irgendwie in der Notaufnahme hat. Die
in der Manege.
In der Manege.
Vier Patienten pro Woche, genau, in der Manege.
Die sich halt ganz schlimm verletzen beim Avocado-Aufschneiden, wenn man halt diesen glitschigen Kern da rausholen will, aus diesem grünen, glitschigen Fleisch. Und da die Chirurgen sprechen schon von der sogenannten Avocado-Hand.
Wow.
Das finde ich sehr, sehr witzig.
Ich habe manchmal das Gefühl, wir Menschen werden langsam zu allem zu dumm.
Ja.
Dass man sogar jetzt zum Essen, ich meine, vor einer Weile ist ja immer noch in der Diskussion diese Lebensmittelampel, wo auf den Lebensmitteln dann, auf den Packungen, ein rotes, ein grünes oder ein gelbes Symbol drauf sein darf, je nachdem, ob es eine gute Nährwertbilanz hat, also ob das viel Fett hat oder viel Kalorien, sodass du dann weißt, oh, das ist ein gutes Lebensmittel, das darf ich essen. Oh, das hat einen roten Color, das darf ich nicht essen. Dass die sogar auf eine Avocado jetzt aufkleben, ob man sie schneiden kann oder nicht.
Ich habe mich noch nie verletzt am Avocado schneiden. Sie haben auch dein berühmtes Beispiel genannt, Meryl Streep hat sich da bei verletzt und hatte dann einen schlimmen Verband und so. Und ich habe neulich einen Artikel da auch gelesen von einer Redakteurin oder was, die hat ihren Avocado-Unfall beschrieben und ich habe fast gebrochen.
Vor Ekel?
Ja, weil sie es genau beschrieben hat, wie sie in Berlin hier in der Notaufnahme plötzlich war und der Finger nur noch an so einem Zipfel dran hing. Und da hat der Arzt sie gefragt, was haben Sie denn gemacht? Ich habe versucht, eine Avocado zu schneiden. Das hatte ich ja auch noch nicht, hat der Arzt dann gesagt. Und dann wurde da, das ist ja auch eine neue Methode, ne? Nicht genäht, sondern so, sie musste den Finger, die Kuppe, die da so raushing, ziemlich weit nach hinten ziehen und dann hat er da in diese klaffende Wunde, die ganzen Sehnen zu sehen waren, einfach nur Klebe reingemacht. Klebstoff. Und dann wurde das einfach nicht mehr genäht, sondern geklebt.
Aber das habe ich tatsächlich früher gemacht. Wir hatten im Kunstunterricht so eine, kennst du bestimmt auch Linoleumdruck?
Mhm.
Da hatte man ja so ein, das ist wie so Glattleder oder so, so eine DIN A4 große Platte quasi. Und in die hat man mit so einem Schabemesser Muster reingemacht.
Ja, ja.
Und dann hat man das in Tinte oder in so ein Stempelkissen rein und dann konnte man damit schön drucken.
Ja, genau. Toll.
Wie ihr wisst, bin ich ein relativ dummer Mensch. Das heißt, ich bin mit diesem komischen Linoleumschnittmesser regelmäßig abgerutscht und bin da in meine Hand reingefahren, also quasi die Avocado-Hand made in 1999. Und wir hatten damals im Kunstunterricht so Kleister, mit denen wir auch so Pappmaché-Figuren gemacht haben.
Genau.
Und irgendwann dachte ich, es wäre vielleicht wahnsinnig schlau, wenn ich mir einfach meine Wunden mit Kleister zuklebe. So dumm es klingt, es hat funktioniert.
Der Schlagzeuger von Blink-182, ich weiß gerade nicht, wie er heißt leider.
Nennen wir ihn einfach Josh oder Matt, so wie wir es immer mit englischen Leuten machen.
Ja, er ist auf jeden Fall Barker mit Nachnamen. Travis Barker heißt er. Und der durch dieses Schlagzeugspielen mit diesen Sticks macht man sich auch ganz, ganz doll die Hände kaputt.
Weil die so wund sind?
Ja, dann? Die werden richtig wund. Und der hat dann auch immer vor den Auftritten, habe ich also mal von ihm eine Doku gesehen, sich auch alles voll mit so Sekundenkleber gemacht, die Hände so, die Wunden zugemacht. Und ich dachte, das ist ja furchtbar. Und ein Bekannter von mir, der ist Chirurg, und der hat wirklich gesagt, wenn du halt zu Hause bist, du hast eine klaffende Wunde, dann nimm dir Sekundenkleber und kleb die zu. Das ist kein Scherz.
Wirklich?
Ja.
Das hat dir ein Arzt gesagt?
Das hat ein Chirurg mir so erzählt. Kein Scherz.
Ich hätte irgendwie den Gedanken, dass ich da drin, dass ich da Bakterien sammle, nicht zuklebe. Ich glaube, bevor ich mir eine Wunde mit Sekundenkleber zukleben würde, würde ich mir nochmal erstmal die ersten drei Harry Potter Teile angucken und gucken, ob es da einen Zauberspruch gab, den ich so, oh Gott, ich wollte eine Avocado schneiden, hab mir die Hand geschnitten. Expecto Patronum! Und dann gucken, ob es zuwächst. Ich glaube, selbst das würde ich eher machen, bevor ich Sekundenkleber mir in eine Wunde reinschmiere.
Ich würde es, glaube ich, intuitiv auch nicht machen, weil ich denke, oh Gott, da sind chemische Stoffe drin, das geht ja alles in meinem Blut, das wäre so mein erster Gedanke. Der hat, glaube ich, auch erzählt, was war denn das, dass jemand auch eine ganz große, klaffende Wunde, wahrscheinlich wurde er angeschossen, ich weiß nicht, um wen es geht. Aber, und da haben die dann so Sägespäne. War eine Privatperson und bevor sie halt in die Chirurgie kam, haben die da in die Wunde ganz viel Sägespäne reingemacht, damit das nicht weiter klafft und nicht mehr Blut verliert. Und dann mussten die halt die ganze Sägespäne rausholen. Aber es funktioniert wohl im ersten Moment,
macht ja auch Sinn,
nicht zu verbluten.
Ja, diesen berühmten Satz, wo geschossen wird, da fallen auch Späne.
Das kommt wahrscheinlich daher.
Definitiv. Ich hatte neulich auch ein sehr schönes Erlebnis im Supermarkt. Da stand ich an der Kasse, habe gerade meine Einkäufe aufs Kassenband gelegt. Und da steht ein Mann hinter mir und zeigt so ganz aufgeregt, nervös. So, für mich war es hinter mich. Und ich habe mich umgedreht und ihn angeguckt. Und er so, hier, Sie haben da... Und ich dachte, was meint der denn? Und guck hinter mich, steht da irgendjemand? Nee. Und er so, da liegt, und hat so auf den Boden gezeigt. Und dann habe ich mich umgeguckt und auf den Boden geguckt. Ich hatte halt eine Avocado gekauft oder wollte eine Avocado kaufen, hatte sie aufs Band gelegt und offensichtlich war sie mir runtergefallen. Und dann nehme ich sie hoch und hebe sie halt hoch und gucke ihn fragend an, ob er das meint. Dann sagt er, genau, das hier ist ihnen runtergefallen. Habe ich gemerkt, der wusste nicht, was das ist.
Ah, aber ich habe meiner Mutter neulich auch gesagt, ob sie mir eine Avocado mitbringen kann und sie wusste auch nicht, was das ist.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, ich weiß gar nicht, wie die aussehen, die Dinger, hat sie gesagt. Danach hat sie zu mir gesagt, ich habe jetzt Avocados gekauft, aber die sind ja unfassbar teuer.
Deine Mutter wusste nicht, wie Avocados aussehen?
Nee, im ersten Moment nicht. Avocado, Mango, das ist doch alles das Gleiche.
Das sind
irgendwelche südländischen Westprodukte, die kennen wir im Osten nicht.
Ja, auf jeden Fall. Am schönsten von diesem Avocado-Mann fand ich dann übrigens, als ich gemerkt habe, dass er nicht das Wort kennt für diese Frucht. Und ich dann dachte, okay, it's an Avocado Man. Klar, habe ich in dem Moment auch in Englisch gedacht. Ne? Habe ich gedacht, it's an Avocado Man. Habe dann meine Einkäufe verräumt. Verräumen finde ich übrigens auch ein ganz schönes Wort
wie
für
verhasst.
Sex haben. Nee, verräumen. Ich habe einen verräumt. Oder ich habe ihr einen reingestellt. Auf jeden Fall habe ich meine Einkäufe in meinen Wagen verräumt und höre nur noch, wie er zu der Kassierin sagt, ja genau, das sind meine 10 Paletten Monster Energy Drinks.
Oh,
und dachte
okay,
so, okay, alles klar. Warum du nicht weißt, dass das eine Avocado ist, wundert mich jetzt an der Stelle gar nicht.
Vor allem wusstest du, dass es eine Avocadito gibt, die haben keinen Kern.
Ist das ein Baby-Avocado?
Weiß ich nicht. Ich habe nicht geguckt, was es ist, aber es gibt wohl, weil den Artikel, den ich gelesen habe über die Avocado-Hand, über die berühmte Avocado-Hand, über das gefährlichste Lebensmittel auf Erden, aber haben sie zum Schluss geschrieben, kaufen Sie doch lieber eine Avocadito. Die hat erst gar keinen Kern.
Kenne ich aber nicht. Nie gesehen in deutschen Supermärkten.
Auch nicht.
Aber gefährlichstes Lebensmittel, sagst du gerade zur Avocado? Es gibt noch diese Durianfrucht. Ich glaube, die finde ich noch gefährlicher. Die wird, glaube ich, auch Käse- oder Kotzfrucht genannt.
Oh,
das ist
eine Frucht, die
gibt es so im asiatischen Gefilden, Thailand. Die stinkt unglaublich. Mhm. Ich war Anfang des Jahres eine Woche in Bangkok und in den Hostels da hängen überall Schilder, auf denen das Bild von einer Durianfrucht ist durchgestrichen und darunter steht, it's not allowed in this hostel. Don't bring Durianfrucht in here.
Darfst du da Durianfrucht? Nicht?
Auch? Ich glaube ja.
Heißt es dann Frucht?
Frucht.
Okay.
Mit so rollenden R's. Ganz viele R's und so Frucht.
Ja.
Don't bring durian Frucht in here. Weil die so stinkt, dass sie da tatsächlich verboten sind.
Wow. Aber die soll schmecken, ne?
Komischerweise ja. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe die noch nie probiert. Aber die soll bestiale stinken, aber sehr, sehr lecker schmecken.
Und ich hatte eine Arbeitskollegin erzählt, dass sie immer an allem riecht. Und ich bin
Wie
auch
an
so.
Allem?
Also wenn ich zum Beispiel, habe ich heute gerade wieder gemerkt, ich habe mir einfach nur Wasser eingeschenkt und bevor ich das getrunken habe, muss ich da erstmal dran riechen.
Warum?
Ich rieche an allem, was ich esse. Ich weiß es nicht.
Nur was du isst oder auch wenn du eine Tür aufmachst, dass du an der Tür riechst. Oder wenn du beim Bürgeramt
oder wenn ich einen Menschen kenne, dann kann ich mal kurz an ihn riechen.
Entschuldigung, ich bräuchte einen neuen Personalausweis. Ja, setzen Sie sich doch bitte. Alles klar.
Nee, das aber an Lebensmitteln. Ich rieche da immer dran. Das ist ganz, ganz komisch bei allem, was ich esse. Und manchmal frage ich auch, ich will nicht probieren, wenn jemand anderes was zu essen hat. Ich will nicht probieren, aber kann ich mal ganz kurz riechen?
Wirklich?
Ja.
Aber was versprichst du dir davon?
Weiß nicht. Wenn es gut riecht, dann schmeckt es bestimmt auch gut.
Das ist ja bei der Durianfrucht genau
so,
nicht so.
Ja, eben. Ich glaube, es ist so ein Instinkt zu gucken, ist das Wasser noch gut? Ist das irgendwie eklig?
Dinge, die anders aussehen, als sie schmecken. Erinnert mich übrigens an die Frau des neuen französischen Präsidenten, Emmanuel Macron, der nicht nur gewählt wurde.
Ariana, ey, du bist echt die Königin in Überleitungen. Wirklich? Ohne Scheiß.
Ey, die Frau ist 64.
Sie sieht aber nicht aus wie 64.
Die sieht wirklich nicht aus wie 64. Aber die und Emmanuel Macron, der neue Präsident von Frankreich, haben ja ungefähr 25 Jahre Unterschied.
Ganz gut, heißt sie übrigens Brigitte.
Sie heißt Brigitte Macron. Und was ich ja sehr, sehr witzig finde an der Geschichte, ist, dass sie seine Theaterlehrerin war.
Alter.
Und die sich kennengelernt haben, als er eine Vogelscheuche gespielt hat. Das ist so.
Warte mal, sie hat eine Vogelscheuche gespielt?
Nee, er.
Er hat eine Vogelscheuche
gespielt.
Und sie hat das quasi inszeniert und das
gelernt. Sie war die Lehrerin.
Ach, krasse.
Und er war 15. Wie ist das denn, wenn du nach Hause gehst und sagst, ja.
Ich habe da so jemanden kennengelernt.
Maman, Papa. Wie heißt denn, ich habe jemanden kennengelernt? J'ai connecté avec une autre personne. Und dann sagen die Eltern so, ach, das ist doch schön, woher denn? Ja, aus dem Theaterkurs. Ach, super. Habt ihr euch
ganz cool. Spiel? Also das Kind spricht im französischen Akzent, aber die Eltern nicht, oder? Ist das so? Okay, cool.
Weil die älter sind und das besser wissen.
Ah, die können das schon fließen.
Und natürlich spricht der junge, 15-jährige Emmanuel Macron Deutsch mit französischem
natürlich.
Akzent. Nicht die, Dialekt, Akzent, nee, Akzent, wie wir wissen.
Ja,
genau.
Ja.
Ist ja keine regionale Einfärbung, sondern die einer anderen Sprache. Und er sagt, ja, ich habe mich verliebt in eine aus dem Theaterkurs. Und die Eltern denken, ach, der Junge ist 15.
Toll.
Das ist schon okay. Der soll jetzt mal hier die Entjungferung angehen. Und dann sagt er aber, es ist leider nicht eine andere Mitschülerin aus dem Theaterkurs, sondern es ist meine Lehrerin. Das, ich weiß nicht, find, wir hatten das in der Schule auch, dass unser Sportlehrer was mit einer Schülerin angefangen hat und die auch später ein Kind zusammenbekommen haben. Ja, ja, ich glaube, die hatten nicht so einen krassen Unterschied wie die beiden jetzt. Obwohl 25 Jahre, doch, bei einem Lehrer, einer Schülerin müsste eigentlich
kommt
hinkommen.
Schon hin, ne?
Ich find's komisch.
Ich find's auch komisch, aber irgendwie finde ich es auch schön.
Ja, also wenn sie sich lieben, dann...
Ich finde es doch irgendwie toll.
Ja, er ist ja, man kann ihn, finde ich, schon als MILF-Hunter bezeichnen, oder? An der Stelle. Und ich finde ganz oft ist es so, wenn zwischen zwei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, so ein großer Altersunterschied herrscht, bei mir geht es so, dass ich sofort gucke, zieht der eine einen Vorteil daraus bei dem anderen? Oder warum sind die sonst zusammen, wenn die so weit auseinander liegen?
Mhm. Und ich finde, das ist ja halt oft natürlich bei Männern so, die sich eine unfassbar junge Frau nehmen.
Genau.
Die Männer sind meistens reich.
Genau.
Die Männer wollen eine schöne, straffe Frau und die Frauen wollen Geld.
So.
Das ist ja halt oft
natürlich
das Ding.
Ist immer so.
Es ist immer so.
Okay. Nie ist es die wahre Liebe.
Das ist nie Liebe im Spiel.
Und bei den beiden, finde ich, ist es aber so sympathisch und so süß.
Total.
Das macht das Ganze auch irgendwie authentisch.
Und ich finde es richtig, gerade das finde ich halt so erfrischend, dass es auch mal andersrum sein kann. Dass auch mal, weißt du, dass es halt nicht darum geht, oh mein Gott, ich bin so ein heißer Typ. Look at myself. I'm, wie heißt er? George Clooney. Und ich habe total attraktive graue Haare und ich darf in Würde altern. Aber meine Frau, guck mal, wie jung und straff sie ist.
Sie ist eine junge Anwältin und sie ist sexy und erfolgreich.
Richtig. Und ich finde das irgendwie so schön. Also die scheinen sich ja wirklich richtig aufeinander verliebt zu haben.
Wobei es mir trotzdem Spaß macht, muss ich sagen, über so kleine Facts da mich zu amüsieren. Wie zum Beispiel, dass sie, die haben ja keine gemeinsamen Kinder, aber sie hat eigene Kinder und sie hat schon 7 Enkel.
Krass, oder?
Während er ja quasi noch Vater kinderlos ist und wohl auch nie Kinder haben möchte. Und sowohl ihre Tochter als auch ihr Sohn, also von Brigitte Macron, sind im selben Alter wie vom neuen französischen Präsidenten. Finde trotzdem ein bisschen merkwürdig. Du bist halt ein 39-jähriger Mann und sitzt da und dir gegenüber sitzt so eine 41-jährige Frau, also eigentlich eine Frau in deinem Alter, ist aber eigentlich deine Stieftochter.
Krass, oder?
Ich weiß nicht, wie...
That's love, you know.
Is
it's
it?
A big patchwork family and it's love.
Yeah.
Ich bin ja auch älter als mein Freund.
15 Jahre seid ihr auseinander?
Ja. Nein, nur 4. Tatsächlich nur 4 Jahre. Man merkt das überhaupt nicht und ich glaube, keiner wird es von außen irgendwie merken oder sehen. Aber ich weiß, am Anfang, als wir uns kennengelernt haben und ich gecheckt habe, oh Gott, der ist halt 4 Jahre jünger als ich. Wir haben ja am gleichen Tag Geburtstag. Wir sind ja wirklich auf den Tag.
Das ist richtig süß.
Ja.
Aber auch ein bisschen so eklig süß schon fast.
Naja, ich bin ja gerne die Hauptperson an meinem Geburtstag. Und das,
oh, wow.
Die letzten 3 Jahre, die wir jetzt zusammen Geburtstag gefeiert haben, habe ich jetzt nicht unbedingt die allererste Geige gespielt. Das hat mich manchmal schon ein bisschen gestört. Aber egal. Aber im ersten Moment dachte ich, oh Gott, kann ich das eigentlich machen? Das stellt man sich die Frage, kann ich das eigentlich machen, wenn der 4 Jahre jünger ist als ich?
Wenn es passt, wieso denn nicht?
Ja, aber sind immer alle ganz geschockt. Was? Der ist 4 Jahre jünger. Was? Du bist eine Sugar Mama? Crazy.
So wirst du genannt. Hast du so eine goldene Kette, wo Sugar Mama steht, die du dann hast?
Hier ist sie.
Ach, du hast sie sogar mit chinesischen Buchstaben auf die Brust tätowieren lassen, Laura.
Ja, genau. Und guck mal hier, da habe ich noch ein Reiskorn in so einem kleinen Gefäß und das ist auch Sugar Mama eingraviert.
Das hatte ich früher.
Ich auch.
Meine beste Freundin und ich, wir hatten ein Reiskorn in einem kleinen Flakon mit Konservierungsflüssigkeit um den Hals hängen, auf den gegenseitig unser Name
im Urlaub gibt es die immer, die Dinger.
Genau. Hat ein kleines indisches Kind oder irgendwer da mit seinen nicht zittrigen kleinen Fingern drauf geschrieben.
Absolut.
Als Fazit möchte ich sagen, ich finde, das kann man schon so sagen, du und Brigitte Macron, ihr seid die Durian-Früchte der Politik.
Ihr stinkt von außen wie die Scheiße, aber ihr seid, aber richtig süßes Fleisch.
Genau. Mhm. Darf ich vielleicht zum Abschluss noch eine Art Erfolgserlebnis erzählen?
Einfach jetzt so?
Ja.
Ach so, na klar.
Du weißt doch, ich habe eine kleine...
Dass ich 13 Kilo abgenommen habe, finde ich auch eine richtige Erfolgsgeschichte. Danke. Danke für deinen Respekt und Stolz.
Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Okay, nein, wir reden über dich.
Mit einem Harry Potter Spruch hättest du es, glaube ich, schneller hinbekommen, die 10 Wochen. Muss einfach nur den richtigen Spruch raussuchen von Harry.
Okay.
Und dann. Nee, du weißt doch, dass ich eine Vorliebe, ich weiß nicht, ob man das jetzt eine sexuelle Vorliebe nennen kann, aber es gibt eine Gruppe Menschen.
Die mit den Kapuzen?
Wir wissen, nein, nicht Kapuzenpullover. Aber wir wissen ja, Menschen sind ja in Gruppen aufgeteilt. Das wissen wir ja spätestens seit Adolf Hitler, ne? Dass Menschen
natürlich
in verschiedene Kategorien aufgeteilt
definitiv
sind. Manche sind Menschen besserer Klasse, manche sind so. Und in meinen Augen sind welche Gruppierung von Menschen die besten Menschen?
Frauen?
Nein, Polizisten, Laura.
Ach so, ich muss, ja, Entschuldigung.
Hast du nicht gemerkt.
Du hast einen Polizisten abgeschleppt.
Nein, nicht ganz.
Okay.
Aber ich bin in Berührung mit dieser Menschenspezies gekommen.
Okay.
Und zwar, ich habe ja so eine Faszination für die Polizei und für Polizisten im Speziellen. Mhm. Und vor einer Weile hatte ich leider den Fall, dass ich auf eine Polizeiwache musste, weil mein Auto eingebrochen wurde.
Oh ja, das habe ich mitbekommen. Gruselige Geschichte. Zum zweiten Mal.
Und das Fiese finde ich ja, heutzutage werden die Autos gar nicht mehr aufgebrochen, sondern die machen diese elektronischen Schlüsselsignale nach und kommen ins Auto rein, ohne dass es Einbruchspuren gibt. Was besonders blöd ist, weil du dann von der Versicherung deine Sachen nicht zurückbekommst, weil die sagen, keine Einbruchsspuren, keine Versicherungsleistung. Und dann kriegst du deine Sachen, die aus dem Auto geklaut wurden. Bei mir war es ein Mantel und Navigationsgerät nicht
wieder. Die haben deinen Mantel geklaut?
Mhm, der lag im Auto, weil ich den zur Reinigung bringen wollte.
Oh, stimmt. Der lag ja schon vor 2 Wochen in dem Auto, weiß ich noch.
Ja.
Da hab ich noch gesagt, ach, hier eine Jacke. Nee, die liegt da bloß drin, weil ich hier zur Reinigung bringe. Was hast du vor 2 oder 3 Wochen schon zu mir gesagt?
Krass, Ariana.
Das ist die sogenannte Mantelprokrastination.
Vielleicht haben die das mitbekommen, haben den geklaut und bringen dir den gewaschen wieder zurück, weil sie es nicht ertragen konnten, dass du das so lange vor dir hergeschoben hast.
Lass mich kurz über nachdenken. Ich fürchte, nein.
Okay.
Du meinst, dass die Diebe unseren Podcast gehört haben und dann gedacht haben, oh, bei Ariana, da liegt ein Mantel im Auto, der muss zur Reinigung.
Ja.
Ja, wahrscheinlich wird es so gewesen sein. Aber selbst wenn nicht, musste ich zur Polizei. Und ich muss sagen, auf dem Weg dahin war ich traurig, weil ich dachte, scheiße, mein Navi ist weg, mein Mantel ist weg, mein Auto wurde schon wieder eingebrochen. Und als ich mich, je näher ich der Polizeiwache kam, desto glücklicher wurde ich, weil ich dachte, ich werde gleich im besten Fall mit einem männlichen Polizisten Kontakt haben.
Mhm.
Und dann kam ich rein, da war tatsächlich ein männlicher Kommissar für mich verantwortlich.
War das ein Kommissar?
Ja, es war, glaube ich, ein Kommissar.
Okay.
Also der hatte
Hatte er einen Hund, der Rex hieß, neben sich, oder?
Ja, und er hieß Moretti. Das stand auf seinem kleinen Namensschild.
Nein. Das wäre lustig gewesen.
Das wäre lustig gewesen. Und dann hätte er dem Hund so Wurstbrötchen gegeben.
Genau.
Ne? Genau. Und dann hätte er zu dem Hund gesagt, Rex, geh doch mal an das Auto und guck mal, ob du was riechst. Und dann wäre der Hund mit mir rausgegangen und dann hätte er was gerochen. Und plötzlich wäre er losgerannt und wäre von Berlin-Kreuzberg auf der Polizeiwache, wo ich war, nach Berlin-Pankow gerannt. Und dann wäre er da in ein Haus reingegangen.
Alleine die Tür aufgemacht.
Macht. Und dann wäre er da reingerannt und da hätten Menschen mit Migrationshintergrund gesessen im Kreis. Und dann hätte der Polizist Moretti, der mit mir da nachgerannt wäre, dem Hund durch halb Berlin, hätte den Kreis zerschlagen. Und dann die Leute hätte man gesehen mit Migrationshintergrund, die saßen im Kreis um einen Mantel, einen kastanienfarbenen und ein Navigationsgerät. Und Moretti, der Kommissar, hätte das Navigationsgerät und den Mantel hochgehalten und mich gefragt, Frau Barbori,
ist es dieses?
Sind das Ihre Sachen? Und ich hätte gesagt, ja. Und er hätte es einen Zoom auf uns gegeben und dann auf den Hund natürlich, weil der Hund hat das Ganze herausgefunden.
Genau.
Und dann hätte Moretti ein Wurstbrötchen hochgeworfen und dann hätte der Hund es gefangen und dann wäre
Schluss.
Dann wäre mein Leben aber auch vorbei gewesen. An der Stelle wäre mein Leben vorbei gewesen.
Warum?
Weil der Film, die Folge ist dann vorbei und mein Leben ist
das. Das wäre so ein Standbild gewesen, der springende Hund, der so versucht, dieses Wurstbrötchen und das dann so freeze und dann wäre Stopp und dann wäre so ein Abspann gewesen. Da stand drin in den Rollen.
Ariana Barbori, Moretti, der Hund Rex. Nee, sowas nicht.
Okay.
Da saß einfach nur ein Polizeibeamter in diesem Zimmer. Und was ich sehr süß fand, die haben da noch so Computer mit Rechnern, also mit so einem Kasten, wo die ganzen Daten drin sind. Mhm. Dieser
so ein Tower? Oder?
Genau, so ein Tower. Ja. Der Tower war auf dem Schreibtisch aufgebaut.
Ach.
Und auf diesem Tower...
Wie fortschrittlich.
Ja, thronte ein kleines Hütchen. Ein Polizeihütchen.
Ach, so das ganz, war, ganz so mini... Oder ein echtes?
Nee, ein echtes. Ah. Das war ein echt, aber es sah für mich aus wie ein Fake, weil es so irgendwie so sechs- oder achteckig war. Es sah irgendwie aus, als hätte jemand gesagt, ja, also aus einem Kinderbuch stelle ich mir einen Polizeihut ungefähr so vor und hätte den gemalt und Kinder in Indien hätten den nachgestrickt oder genäht.
Gestrickt aus Wolle und den hätten sie dann verkauft in so einem
Karnevalsladen. Mhm. Genau. Das sah aus wie eine Parodie eines Polizeihutes.
Also lächerlich.
So. Hm. Dieses Hütchen thronte da auf diesem PC-Tower bei diesem Berliner Polizisten in Kreuzberg und der hat dann meine Anzeige aufgenommen, wollte sie ausdrucken.
Ganz kurz, kannst du ganz kurz sagen, wie alt er ungefähr war, der Polizist?
Der war in meiner Target Group, sprich so zwischen 25 und Ach. Mitte 30.
Oh.
War auch nicht unattraktiv, Aha. muss man sagen.
Ja, das ist ja interessant.
So. Und dann hat er meine Anzeige ausgedruckt, musste dazu in den Nebenraum.
Du hast den Hut aufgesetzt.
Nee, das habe ich mich nicht getraut. Aber ich habe tatsächlich in dem Moment überlegt, soll ich einfach nur, um zu gucken, ob es wie im Fernsehen funktionieren würde, mal schauen, ob ich es schaffen würde, einen USB-Stick am Computer zu befestigen und Daten zu überspielen ja. und dann wieder abzuziehen.
Ja.
Ich habe es mich nicht getraut, aber wirklich sehr kurz mit dem Gedanken gespielt.
So, du warst auch richtig aufgeregt dabei.
Ja, war ich wirklich. Ja.
Als wäre es so passiert.
Ja,
so, ne?
Ich hatte die Tür auch hinter uns zugemacht. Ja. Wir hatten also quasi eine kurze polizeiliche Privatsphäre. Mhm. Und ich habe überlegt, würde ich es schaffen, jetzt schnell Daten zu überspielen? Mhm. Und ich glaube ehrlich gesagt schon.
Wie lange war der denn weg?
Ja, schon so 30 Sekunden.
Oh. So,
da hat er meinen Nachnamen falsch geschrieben, da musste er es nochmal ausdrucken, wieder raus.
Oh.
Ja, in der Zeit hätte ich noch einen zweiten USB-Stick füllen müssen. Mm. Und eine Freundin hatte vorher zu mir gesagt, Ariana, du auf der Polizeiwache, misch die da mal richtig auf. Und dann dachte ich versuche mal, Polizisten haben ja so ein bisschen, die sind schon ein bisschen spießig. Ich würde jetzt nicht sagen Stock im Arsch, bei denen wäre es wahrscheinlich ein Schlagstock im Arsch, aber sie sind schon so ein bisschen hochgeknöpft, möchte man sagen. Der hatte auch, was ich sehr beeindruckend fand, ich glaube, ich bin ein bisschen wie ein kleines Kind an Weihnachten, wenn ich vor einem Polizisten sitze. Der hat einfach nur meine Anzeige aufgenommen, die verhältnismäßig relativ langweilig ist. Autoeinbruch.
Ja.
Und hatte dabei aber eine Schussweste an.
Ach.
Und zwar so wie du, dein Tanga früher bei den Tanzvorführungen in Parchim, hatte er die über den Klamotten an.
Ja.
Also über seinem blauen Hemd. Das
ist irgendwie ein bisschen sexuell.
Ja, ne? Hatte er seine schusssichere Weste an. Und dann hatte ich so die Worte von meiner Freundin im Kopf. In meinem Kopf gab es auch ein Echo, so ein Hall. In meinem Kopf ist ja sehr viel Platz.
So, Ariana,
Ariana, Ariana,
Ariana.
Ariana,
Misch
die mal
misch,
auf.
Mhm.
Und dann dachte ich, kein Problem. Und dann hat er diese Anzeige ausgedruckt und meinte, warten Sie, ich gehe noch kurz rüber, mache Ihnen Stempel drauf, damit die Versicherung auch wirklich sieht, dass es quasi eine Anzeige von der Polizei ist, dass da alles seine Richtigkeit hat. Und dann meinte ich zu ihm in meiner locker, legeren, nonchalanten Art, ja, das ist eine gute Idee, das hätte ich ja sonst auch einfach mit Paint die Anzeige zu Hause gemacht haben können, ne?
Oh.
Stille im Polizeikommissariat.
Das ist doch jetzt nicht dein Ernst.
Na, es herrscht nicht so eine gute Dynamik zwischen uns. Süß fand ich dann im Moment, wo er meinte, er guckt sich auch noch mal kurz mein Auto an, um zu schauen, ob es nicht doch Einbruchspuren gibt. Und dann hat er sein achteckiges, von Kinderhänden in Indien gestricktes Hütchen aufgesetzt. Doch, ist rausgekommen, hatte... Also dieses Bild werde ich nie vergessen. In dem Moment hat es leider so ein bisschen diese Magic vom Polizeibeamten genommen. Er hatte einen Zollstock dabei. Er hat sich ein Namensschild dran gemacht. Hat... am helllichten Tag, Klammer auf, es war ungefähr 15 Uhr, Klammer zu, eine Taschenlampe mitgenommen und eine Digitalkamera, die er sich um den Hals gehängt hat. Und mit dieser Ausrüstung, er sah ein bisschen aus wie so ein
verfeinerter Polizist.
Ja, oder von den Fähnlein Fieselschweif, so von Tick, Trick und Track, als wenn er so sich abgeguckt hätte, wie die in Entenhausen so wie ein Polizist aussehen.
Es sah also aus wie, so, aber wie eine Kostümierung so ein bisschen.
Genau.
Und nicht so real.
Genau. Und mit diesem Karnevalsaufzug ist er dreimal um mein Auto rumgelaufen, hat mit der Taschenlampe am helllichten Tag.
Die Sonne hat geschienen.
So. Meine Autotüren abgeleuchtet und hat gesagt, nee, da kann ich leider nichts erkennen.
Aha.
Ja, das war mein Tag auf der Polizeiwache.
Also falls ihr Navigationssysteme und einen kastanienfarbenen Mantel findet, er gehört Ariana.
Ich finde euch, meine Lieben. Ich würde sagen, das ist genau der richtige Augenblick, um
hier einfach mal
Tschüss zu sagen. Worüber ich mich ja übrigens sehr gefreut habe, du weißt ich auch, wir haben uns in einer unserer Podcast-Folgen gefragt, ob uns eigentlich Spielerfrauen hören.
Stimmt.
Frauen von deutschen Fußballspielern.
Ja, ja.
Und manchmal sagt man ja einfach Sachen laut vor sich hin und denkt, ja gut, das ist halt so wie, wenn ich sage, Laura, meinst du eigentlich, wenn ich jetzt Lotto spiele, dass ich tatsächlich den Jackpot knacke?
Und
das ist halt einfach so ein Wunschdenken. Und dann gewinnst du wirklich. Ein bisschen so ging es uns ja.
Ja.
Weil uns tatsächlich eine deutsche Spielerfrau...
Und es soll die coolste Spielerfrau Deutschlands sein. Ohne Scherz.
Jenny Schmelzer nämlich hat uns bei Instagram verlinkt und sich quasi offenbart, öffentlich gezeigt, dass sie unseren Podcast tatsächlich
mag.
Hört. Sie
und mag.
Und mag. Das muss man dazu sagen. Unser Podcast
hören
kennt.
Kann ja erstmal jeder.
Heißt nicht automatisch, dass man ihn gut findet. Ist die Frau von Marcel Schmelzer, seines Zeichens Spieler bei Borussia Dortmund.
Toller Verein.
Toller Verein. Also ist ehrlich gesagt aus der Bundesliga auch mein Lieblingsverein.
Meine auch. Und es ist wirklich jetzt kein Scherz. Und ich weiß wirklich nicht, warum.
Es ist aber auch von der Champions League, vom DFB-Pokalfinale und auch von der FIFA ist Borussia Dortmund mein Lieblingsverein. Ja. Schon ganz, ganz lange.
Okay. Soll ich dir sagen, warum ich das mal gut fand? Ja. Weil ich war früher Aaron Carter-Fan. Jetzt der kleine Bruder von Nick Carter. Und der war BVB-Fan, hat er meiner Bravo erzählt. Und da war vorne auch auf der Bravo, auf dem Cover.
Wer kannte der die denn?
Weiß ich nicht. Er war da mit einem T-Shirt drauf zu sehen, wo BVB drauf stand. Und da habe ich gesagt, ja, bin ich auch. Habe mich auch Dortmund-Fan.
Berliner Verkehrsbetriebe.
Und warum sollte er Fan von denen sein? In den United States of America?
Weil die neuerdings WLAN haben bei uns.
Ah ja, stimmt. Und so witzige, kecke Sprüche, ne?
Oh ja, die haben wirklich tolle Sprüche.
Ja, wirklich.
Auf jeden Fall hat sich die zwei Fragen. Werden wir im Lotto gewinnen und Millionär, Laura und ich? Nein. Hören uns deutsche Spielerfrauen?
Ja. Ja.
Sehr schön.
Jenny.
We love you.
We love you.
We love to entertain you. Die auch regelmäßig unseren Podcast hören wollen, können das sehr gerne machen. Am einfachsten ist es, ihr abonniert uns einfach. Was für ein Zufall. Dann laden sich die Folgen nämlich automatisch bei euch runter. iTunes, Deezer, Soundcloud, YouTube, Tinder, Grindr. Hey, wo sind wir eigentlich?
StudiVZ, MySpace.
Knuddels, Yuppie, eBay Kleinanzeigen. Wir sind einfach überall.
Überall. Ihr könnt uns nicht entkommen quasi.
Übrigens auch noch bei Instagram, das haben wir letztes Mal schon erwähnt, das hat wahnsinnig gut funktioniert.
Hat wirklich gut funktioniert.
Laura.Larsson.Berlin Instagram. Mhm.
Larsson mit 2 S.
Oder
Ariana Barbori.
Mit einem Unterstrich dazwischen.
Möchtest du deinen Nachnamen nochmal buchstabieren?
Ja, so wie meine Mutter es früher gemacht hat. B.A.B. Otto Richard Ida Emil. Und jetzt ein Prost an euch.
Tschüss.
Ich finde es toll, dass wir unseren Nachnamen buchstabieren können mittlerweile, nach 29 Jahren.
Naja, bei mir sind es erstmal nur 27, aber ist okay.
Dann finde ich deine Leistung nicht so gut.
Okay, alles klar. Gehst du bitte? Danke.
Hirngedeck, der Podcast.
Wow, einfach nur wow.